So, wir sind beide etwas angeschlagen, das werdet ihr hören an den Stimmen. Das liegt an dem Wochenende, was zum Teil hinter uns liegt. Das ist der Podcast des besten deutschen Sportkommentators und von Frank Buschmann. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Buschi, schön, dass du auch da bist.
Arschgeige. Hallo Leute, grüß euch. Euch habe ich lieb. Was ich in Bamberg erlebt habe am Wochenende. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die da unterwegs waren und es zu einem großen Fest gemacht haben.
Also das muss man vielleicht vorweg sagen. Ich war nicht dabei an dem Freitag, da war er noch ohne mich unterwegs. Er war wohl King of Currywurst, der Prinz der Provinz, und es hat ihm unheimlich gefallen, in der alten Basketball-Hochburg abgefeiert zu werden.
Nein, das Schöne war, und du drängst es und immer diese scheiß Neiddebatte, die du anschiebst.
Ich gönn dir das
doch. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich das genossen habe, dass die Leute mich irgendwie für toll halten, sondern...
Was Nowitzki in Würzburg ist, Buschmann in Bamberg. Pass auf,
es war so herrlich, dass das eine schöne Bestätigung ist, weil es waren übrigens auch tatsächlich weniger, jetzt wird's lustig, Basketballfans als Fußballfans. Das kam dann in den Gesprächen immer raus, weil ich im Gegensatz zu dir ja mit den Leuten dann auch spreche und nicht nur sage, Entschuldigung, ich bin Deutschlands bester Sportkommentator, ich rede mit euch nicht. Ich mache das anders. Ich sage, Leute, lass uns ein Bier zusammen trinken. Ich bin einer von euch und jetzt geht die Luzi ab. So. Und das
Moment,
war,
Moment. Ich bin einer von euch.
Ich mache jetzt hier übrigens Schleichwerbung.
Er setzt sich dann dahin und erklärt den Leuten die Welt. Und das formuliert er selbst.
Ich mache hier jetzt Schleichwerbung. Großartig war es. Und deshalb habe ich diesen Biergarten oder Keller, sagt man ja meist in Bamberg, auch dreimal in zwei Tagen heimgesucht. Einmal zum Vorglühen und einmal zum Nachglühen am Freitag. Und einmal zum Hallo, ich komme jederzeit gerne wieder sagen am Samstag.
Und zum Frühshoppen am Sonntag, bevor er mit dem Auto dann
nach Hause kommt. Also ich lobe an dieser Stelle einfach mal, das ist unentgeltliche, ja, es ist nicht Werbung, sondern es ist ein Lob, das Lewinsky, Untertitel Bambergs drittbeste Sportsbar, so bezeichnen sie sich selbst, das finde ich großartig und so ticken sie auch. Und das war einfach, das Schöne war, am Freitagnachmittag haben wir da gehockt, die Lisa und ich, und innerhalb von 15 Minuten war es kein Abfeiern von Buschi, sondern der ganze Biergarten, ich sag's jetzt mal, es ist für mich eher ein Biergarten, Sportsbar, was auch immer, kommunizierte untereinander, miteinander, und wir haben einfach nur stundenlang unglaublich Spaß gehabt. Und das setzte sich dann fort auf dem Heimweg vom, und das ist das nächste Lob, Spezialkeller in Bamberg. Da war der Freitagabend, war der offizielle Teil der Hochzeit, auf der wir beide eingeladen waren. Am Freitagabend schon, sowas wie Polterabend oder so, nur ganz zwanglos. Und auch da hat es uns super gefallen. Toller Laden,
also ich lieben Ruhestopp.
Und der Rückweg durch die Altstadt dann in Bamberg, das war nochmal sensationell. Unter anderem kam mir jemand entgegen, der immer sagte, nein, das stimmt nicht, du bist ein Hochstapler, du bist nicht Frank Buschmann. das ist totaler Quatsch.
Stell dir mal vor, wie traurig das Leben von jemandem sein muss, dass er sich als Hochstapler, als Frank Buschmann ausgibt.
Nein, so pass auf. Ja, erstmal so, und dann kam es aber dazu, dass die anderen...
Ich gehe zu Karneval dieses Jahr, gehe ich als Frank Buschmann.
So, pass auf.
Ich kaufe mir so einen alten Porsche-Autoschlüssel und dann, schrei ich ganz laut rum.
Darf ich das eben zu Ende erzählen?
Ich kaufe mir ein iPad, was ich wie ein Handy benutze, weil ich nicht mehr so gut sehe.
So, und jedenfalls, irgendwann hatten seine Kumpels ihn dann überzeugt, dass die Truppe, mit der ich da unterwegs war, ganz lustig ist und dass ich das doch bin. Und plötzlich stand er vor mir mit seinen Adiletten in der Hand. Er war in Adiletten unterwegs. Das fand ich schon mal sympathisch und geil. Und hielt mir seine Adiletten entgegen und sagte, ey, sag mal, Alter, du bist es ja wirklich. So, und ich fand, das sind so kleine Momente. Das war super schön. Das hat mich dann dazu bewogen, auch noch auf einen Absacker nochmal ins Lewinsky am Freitag zu gehen. Das allerdings führte dazu, dass ich dann gestern leicht angenockt war. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein unglaublich tolles Wochenende und daran sind echt auch viele Lauscher beteiligt. Du hast ja gestern auch mitgekriegt, von den Bedienungen kamen immer wieder mal welche, die gesagt haben, hey, ich höre euren Podcast.
Ja, witzigerweise. Und, ja. Wenn wir uns wieder foppen, dann sagt er, ja, weiß ich schon aus dem Podcast. Ja.
Danke an alle da in Bamberg.
Also sicher, da ein paar Leute jetzt auch da auf dem Keller, du weißt aber, warum das auf dem Keller heißt. Ne?
Ja, weil das Bier immer unten im Keller gelagert wurde. Es wurde ja auch an so einer Seilwinde, ich habe mir das alles zeigen lassen. Ich bin ja interessiert, im Gegensatz zu dir schnappe ich nicht nur irgendwas auf.
Nein, ich weiß das.
Ich sag dann auch, zeigt mir das, Leute, wie geht das?
Aber weißt du, wie die Biergärten dann entstanden sind? Man hat Kastanienbäume auf den Keller gepflanzt.
Zum Kühlen.
Damit der... kühl ist. Genau, so ist es. Und so sind die ersten Biergärten
entstanden. Soll ich dir was sagen? Und da sagt die Lisa vorhin zu mir, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe.
Ja,
das
hat natürlich
bei
nicht.
Uns, bei uns auf dem Balkon habe ich jetzt versucht, eine Kastanie zu pflanzen. Und eine Kastanie habe ich auf den Bierkasten gelegt und habe gesagt, es kühlt.
Oh. Ja, Frank Buschmann hat den Klimawandel besiegt. Wir legen einfach Kastanien aus, dann wird es kalt. Oh Gott, er hat auch seinen Kühlschrank schon verkauft. Er hat einfach einen Wandschrank, wo er Kastanien
drin. Ach, ist das geil. Ja, und dann möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich schon schriftlich an Dr. Thomas Bach mich gewandt habe. Ich weiß, dass es wahrscheinlich für 2024 und 2028 nicht mehr reicht, aber für 2032 Brisbane habe ich für eine Aufnahme ins Olympische Sportprogramm für die Sportart Ausdruckstanz gebeten.
Ah, da müsst ihr jetzt, wobei vielleicht packe ich es in meine Instagram-Story-Highlights, weil das sollte eigentlich der Nachwelt erhalten bleiben, wie Frank Buschmann die... ich möchte mich eigentlich darüber nicht lustig machen, weil es eine ernste Sache ist, aber die ganze Bar stand kurz still und hatte Angst, er hätte einen Schlaganfall erlitten.
Nein, die haben
erlitten.
Alle gedacht, scheiße, ist Joe Cocker da? Das war der Joe Cocker-Ausdruckstanz. Aber das kennst du nicht.
Nee, das kenne ich in der Tat nicht. Also den Namen kenne ich natürlich, aber liebe Lauscher, es wäre nett, wenn ihr mal schreibt. Es hört ja hier sicher irgendwer zu, der die Sachen in Bamberg miterlebt hat. Ob das wirklich so war oder ob Buschi hier wieder nur einen vom Pferd erzählt.
Es war echt eine Menge los.
Ich könnte mir das so gut vorstellen, dass jemand sagt, ach Gott, ja, ich saß da am Freitag in dem Biergarten, alle wollten ihre Ruhe und der Buschmann hat da seine Show abgezogen nach 18
Weißt Bier. Du was, Florian, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Du bist wirklich ein schlechter Mensch, das meine ich ganz
Nein.
ernst. Du bist missgünstig. Du hast so eine verkackte Auszeichnung jetzt mal bekommen, lässt dich dafür abfeiern. Nochmal, von den Staubfängern habe ich den ganzen Keller voll.
Ich werde nie wieder eine gewinnen.
Aber jetzt sage ich dir was, jetzt bist du auf schmalem Grat. Ich werde Helena gleich wecken, die macht übrigens Schläferchen. Ich werde sie gleich wecken und werde ihr ein paar Dinge erklären. Auch wie sie wieder gestern gucken musste, weil du dich beim ersten Happen gleich wieder besabbert hast.
Ja, das war scheiße. Ich hatte ein weißes Hemd, dann hab mir, aber egal, das würde jetzt zu weit führen.
Ja, wollen wir jetzt mal eigentlich anfangen mit Sport?
Ja, richtig. Jan Köppen, bitte.
Sport.
So, ja, mit was fangen wir denn? Wollen wir mit Olympia anfangen?
Vielleicht? Ja, du gerade.
Das wäre doch ganz spannend.
Wir nehmen übrigens auf am Sonntagnachmittag. 100 Meter Italiener, 9,79, korrigiert hast du mir gerade gesagt, auf 9,80.
Genau, aber das ist ja egal, aber genau, also ein schneller Lauf, kein Usain Bolt, wie kann man die Zeit denn laufen? Lauf, aber schon sehr schnell, das ist ja so, also ich schätze mit 9,80 bist du unter den 20 jemals schnellst gelaufenen Zeiten bei so großen?
Ja, bei so großen Events auf jeden Fall.
Schon, ne?
Oder insgesamt wird es schon mehr schnellere Läufe gegeben haben, allein durch Usain Bolt.
Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, immer wenn der gelaufen ist, war er unter 89, da hast du auch wieder recht. Der ist die Vorläufe wahrscheinlich.
Aber ich weiß, was du meinst. Gelaufen. Ja, das war dann schon, ich habe nämlich noch zu K2 und Lisa gesagt, als das losging, ich sage, na, bei den Männern habe ich ein besseres Gefühl, jetzt werden wir vielleicht eine Siegerzeit von 9,85, 9,90 sehen. Und das ist so, das halte ich so für machbar.
Ah, bei, ja, den Frauen, so
bei den Frauen, ja. Drei Jamaikanerinnen und die Siegerzeit 10,61, das ist ja fast Florence Griffith Joyner.
Genau,
und da
der
muss,
uralt, wie genau. alt ist der, 30 Jahre ja, oder was, der Rekord alt?
Und sie weilt auch schon lange nicht mehr unter uns.
Ja. Leider.
Ja. Und ich sage dir, drei Jamaikanerinnen, das mag jetzt fürchterlich ungerecht sein, aber ich habe da, auch wenn ich sie mir anschaue, wenn ich die Historie der Doping-Überprüfungen in Jamaika zugrunde lege. Sorry, Leute, steinigt mich dafür. Ich habe einfach ein unschönes Gefühl. Und übrigens wird es nicht besser, wenn mir jetzt Leute sagen, ja, da gibt es doch an anderer Stelle auch ganz andere Sachen, wo man drüber reden kann. Radsport, Schwimmen, hast du nicht gesehen. Ja, da finde ich es auch nicht gut.
Ja, das ist schon, ne? Also drei aus einem Land, wo du... einfach eine, wir reden ja nicht von so einer, keine Ahnung, dass das im Judo mal passieren könnte. Weil das ist eine Sportart, die wurde in Japan erfunden. Dass du da dann vielleicht erstmal ein paar Jahre Vorsprung hast, ist ja jetzt auch nicht mehr so, die gewinnen.
Oder pass auf, spiel so vor allem Sportarten, wo doch eine limitierte Anzahl von Ländern diese Sportart groß so ausübt. Stichwort genau Rodeln, das. Deutschland.
So. Ja, aber 100 Meter, also das ist ja die 100 Meter, das, da träumt jeder davon. Genau. Das läuft jeder, der mal Sport macht, muss zumindest mal was Ähnliches oder das läufst du in der Schule und ja, das ist schon sehr seltsam.
Eins, falls wir juristisch belangt werden sollten, nein, wir unterstellen nicht und behaupten nicht, dass da Doping im Spiel ist, aber wir haben, da sind wir uns, glaube ich, einig, ein mulmiges Gefühl beim Betrachten dieser Leistungen, das ist schon...
Dass ein so kleiner Staat eine Sportart, die überall auf der Welt ausgeübt wird, so dominiert, dass da kriegt man halt Zweifel.
Ja, und wenn eben auch von Leuten, die das deutlich besser bewerten können, als wir, immer wieder gesagt wird, die Verfolgung von möglichen Dopingsünden in diese in
die dortige NADA sozusagen, genau. Ist, ja, das ist ja berühmt-berüchtigt, das ja da nicht. Aber naja, lass uns lieber über, ja, also er ist natürlich ein, jetzt weiß ich gar nicht, er hat eine italienische Mutter.
Italienische Mutter und einen amerikanischen Vater.
Genau, der bei den Männern jetzt, der Nachfolger von Usain Bolt, ist ein Italiener. Ja. Also das musste ich mir schon mal auf der Zunge zergehen lassen, ehrlich
gesagt. Und er hat das relativ deutlich gewonnen, also 600stel oder 5 oder 600stel am Ende. Aber der ist richtig abgegangen. Ja. Ich fand es war ein schöner Lauf, weil keiner jetzt... so wie Bolt da 10 Meter vorne weggerannt ist. Es war es war von der Ausgangsposition. Ach, der Brite hat mir leid getan. So ein Fehlstart.
Aber der war ja dermaßen früh. Der hat
auf alles gesetzt.
Der hat nur gezockt, oder? Genau. Ja. Der hat gezockt, aber genau noch innerhalb der regulären. Also, der ist ja deutlich vorm Schuss. Ja. Also, du darfst ja selbst nicht direkt, was ist es?
0,1.
Ne? Darfst du auch nicht nach dem Schuss sein, weil klar ist.
Keine Reaktion.
Genau, das ist keine Reaktion. Das war gepokert und der hat sich halt völlig verpokert.
Aber aber soll ich dir was sagen? Es ist so spannend. Ich habe mit der Lisa heute Morgen noch vorm Frühstück...
Moment, sorry, bevor ich das vergesse. Das habe ich nämlich gleich wieder, da gab es große Diskussionen. Früher war ja die Fehlstartregel. Ein Fehlstart ist erlaubt und dann das Kuriose, der zweite geht raus. Ja. Aber egal, ob es der ist oder irgendein anderer, der davor nicht fehlgestartet. Genau. Das fand ich kurios und jetzt ist es einfach der ein Fehlstart raus. Findest du da? Es gibt ja auch einige, die sagen, das ist zu harsch. Aber ich finde das so fairer, ehrlich gesagt.
Ja, ist es ja auch. Weil so kannst du halt sagen, ey, wenn du die Arschgeige bist, die es am Anfang mal versucht, so bei der alten Regel, dann gehst du damit durch.
So.
Und als genau Zweiter gehst du nicht mehr damit durch.
Also die fand ich völlig bescheuert. Und die Alternative ist, man erlaubt jedem Einzelnen zwei Fehlstart. Das ist ja Katastrophe. Dann hast du ja im Endeffekt vielleicht mal 8 abgebrochene Rennen im dümmsten Fall.
Also ganz ehrlich, das ist so, ich meine, da bin ich jetzt echt kein Fachmann, was so Reaktionsvermögen und so betrifft. Die werden sich was dabei gedacht haben, dass sie sagen, unter einer Zehntel ist keine Reaktion, sondern Spekuliererei. Diese Regel gilt für alle und dann ist es eben gut für den, der wirklich am besten von der Reaktionszeit ist. Fertig, Ende aus. Ja. Ob man dann trotzdem noch, wenn man spekuliert und wenn man genau richtig spekuliert, vielleicht nochmal 300stel besser ist, keine Ahnung. Ich wollte aber sagen, ich habe heute Morgen noch mit Lisa darüber gesprochen, dass mich dieses olympische Fieber, es ist anders als andere olympische Spiele, das spüre ich einfach. Mhm. Es ist ein bisschen weniger, aber... Und wir sind wieder bei dem Ding, wie es auch bei der Fußball-EM war. Wir haben ja gestern Abend auch nochmal mit Giuseppe drüber gesprochen, Kollegen vom Stern. Wie geil es dann doch ist, selbst wenn man eine Fußball-EM und den ganzen Fußball so ein bisschen kacke findet im Moment, dann spielt Frankreich gegen die Schweiz. Das Spiel ist, wie es ist und man findet es geil.
Ich hatte auch schon jetzt einige olympische Momente. Müssen wir nur 3 Stunden zurückgehen oder ein paar Tage.
Bleib mal noch bei dem 100-Meter-Lauf.
Ja.
Da gerade.
Da ist er, jetzt spricht er gerade, aber egal, das hören wir uns jetzt nicht an.
Das gerade, allein das ganze Brimborium, da ist kein Zuschauer im Stadion, das Licht wird runtergefahren, das heißt, du hast nicht dieses Blitzlichtgewitter von den Handys wie sonst und trotzdem habe ich in dem Moment, weil ich gesagt habe, ey, es ist das 100-Meter-Finale, jetzt geht die Luzi ab.
Ja.
Und ich hatte diesen Moment und du wolltest wahrscheinlich gerade sagen, es muss diesen einen Moment ja auch aus deutscher Sicht gegeben haben. Sascha Zverev gewinnt Gold im Tennis, aber sowas von klar 6-3, 6-1 gegen Karel Khachanov.
Da habe ich wirklich.
Karen Khachanov heißt.
Also das Irre war ja eigentlich sein Sieg gegen Djokovic, logischerweise. Ich dachte, wir haben ja auch schon drüber geredet, war ja lange auf der Kippe, ob der überhaupt antritt. Er hat es dann getan. Ich dachte, so wie der zuletzt, also wie der den Nadal wirklich deutlich geschlagen hat in Paris, was eigentlich gar nicht geht. Das war ja kein knappes Ding, sondern der hat den deutlich dominiert. Das gibt es eigentlich nicht bei Nadal in Paris. Er hat Wimbledon dann, wobei da hat er einmal 0-2 Satzrückstand, glaube ich, aufgeholt. Ne, trotzdem, er hat es gewonnen. Ich habe das nicht gesehen, und so hat Zverev sich ja auch geäußert. Ich habe nicht gesehen, dass jemandem, wenn Djokovic, der ist ja mental so ein Monster, wenn der sich entscheidet, dahin zu fahren, dann dachte ich, gibt es auch niemanden, der ihm das wegnehmen kann.
Also ich bin bei dir und hatte auch so ein bisschen Sorge, in Anführungsstrichen, Silber wäre es ja eh gewesen, aber dass er gegen Khachanov sich schwer tut, weil ich glaube auch, dass der emotionale Höhepunkt war das Ding gegen Djokovic.
Ja, das auch hat wenn man er auch den schon mal bei Reaktion gesehen.
Hat er auch schon bei wichtigen Turnieren ATP-Finale geschlagen, aber Olympia besonders. So, jetzt pass auf. Und das ist es eben, diese Momente, wir haben da bei der Fußball-EM, wie oft kippt so ein Momentum im Spiel Schweiz-Frankreich? Bei Zverev Djokovic, das Spiel geht los, die ersten drei Aufschlagspiele von Djokovic ist Zverev immer dran, ihn zu breaken. Mhm. Schafft es aber nicht und kassiert selbst die Breaks. Verliert das Ding 1-6. Und du denkst, okay, ja. That's done.
Spielt um Bronze, der Zverev.
Und die nächsten beiden Sätze gehen 6-3, 6-1 ja. Für Zverev.
Und er kassiert das Break, wenn ich richtig bin, zum 2-3. Da ist er Break hinten gegen Djokovic schon. Und
dann macht Djokovic noch ein Spiel.
Der muss nur noch seinen Aufschlag halten in dem Spiel. Dann kommt Zverev ja gar nicht mehr ran. Und dann gewinnt Zverev, ich glaube, es waren ja 8 oder 9 Spieler am Stück. Das gibt's nicht. Der gewinnt von 2-3 auf 6-3 den Satz und dann 5-0, ja, glaube ich, ne?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau.
Ich glaube 5-0, 5-1, 6-1. Ja. Das müssen 9 Spieler am Stück gegen Djokovic. Der wirkte dann auch sehr gebrochen nach diesem Satz. Genau. Und das fand ich sehr interessant. Sein Bruder hat es bei Eurosport heute nach der Medaille gesagt, weil natürlich diese Frage direkt kommt. Einmal sind es nur 2 Gewinnsätze und nicht 3, wie bei den Grand Slams, wo wir oft so mit ihm gelitten haben oder über uns aufgeregt haben oder was auch immer. Und das war ganz interessant. Der Mischa Zverev ist sein Bruder, ne? Deswegen halte ich das nicht für irgendeine komische Spekuliererei. Der hat gesagt, ja, Grand Slams, das spielt er für sich selber und verkrampft. Und jetzt spielt er für sein Land und das befreit ihn. Das fand ich höchst interessant. Und bei Djokovic hatte ich das Gefühl, passiert genau das Gegenteil. Mhm. Der hat für sich selber, es ist doch jetzt auch schon klar, dass der Nadal und Federer abhängen wird mit den meisten Grand-Slam-Titeln aller Zeiten. Also ich finde, das ist relativ sicher. So, und jetzt will er für sein Land das Ding holen und das scheint ihn, keine Ahnung.
Ja, also das kann Mischa Zverev in Bezug auf Sascha ganz sicher besser beurteilen als wir. Das mag sein. Ich glaube übrigens, dass Sascha Zverev, der wird auch noch Grand-Slam-Turniere gewinnen, weil er ist ja, er hat ja alles. Was ich dich fragen wollte, weil du ja noch skeptischer und kritischer als ich bist, wir waren uns ja einig, irgendwie macht das einem nicht leicht, mit ihm zu leiden, sich mit ihm zu freuen. ja, das haben wir, da müssen wir so ehrlich, müssen wir ja schon sein.
Ich weiß noch, habe ich nicht damals gesagt, ich bezweifle jetzt nach dem Adria-Tour-Kack und so und Philipp Plein-Feierei. Wir haben das ja alles nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Typen dann noch freuen kann. Ja.
Und jetzt kommt der altersmilde Kollege, der mal vor Jahren zum besten Sportkommentator Deutschlands gewählt wurde und sagt dir,
deshalb
ist es doch so schön, dass man noch in der Lage ist, weil er hat ja niemanden umgebracht, auch wenn er sich da schlecht verhalten hat. Und Vorbildfunktion haben wir alles besprochen.
Ja.
Und vielleicht ist es eben doch schön, wenn wir Menschen noch in der Lage sind zu sagen, hey, gib ihm eine Chance. Und ich habe es jetzt, weil wir mit dem Auto unterwegs waren, ich habe keine Bilder gesehen, ich habe nur Interviewsequenzen von ihm im Radio gehört. Also ich habe ihn nicht dabei gesehen. Mhm. Aber er hat ja sehr deutlich auch selbst gesagt, es ist eben, ich habe das für die deutschen Athleten im Dorf und für die deutschen Zuschauer zu Hause getan. Weißt du, es wird natürlich auch Menschen geben, die jetzt sagen, ach, das kaufe ich dem doch nicht ab. Da hat er jetzt mal was fürs Image getan. Vielleicht hat er das aber auch einfach mal so empfunden und hat einfach, da wir ja Medaillen zählen, wie die Bekloppten wieder, weil Olympische Spiele sind, er hat eine Goldmedaille für Deutschland geholt und für sich natürlich auch. Und ich finde tatsächlich, und nochmal, wie alt ist er, 24?
Ich glaube 23.
Aber 23 oder 24. Wollen wir einem Menschen in diesem Alter doch bitte auch weiterhin zugestehen, sich zu entwickeln?
Wenn ich mir denke, was ich mit 22 für ein Vogel war,
Schmizo, wenn ich mir denke, wie du dich am Wochenende wieder gebärdet hast auf der Hochzeit und du bist über 30.
Ja, Moment, soll ich jetzt... Naja, schaut euch einfach das Video von Frank Buschmann aus der Tanzfläche an. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht mehr sagen.
Nein, das ist ganz wichtig. Das war sicherlich, das konnten wir ja beide nicht gucken, weil wir unterwegs waren auf dem Rückweg hier nach München. Aber das war natürlich ein ganz besonderer olympischer Moment. Ne?
Wie vor allem, Haas vor 21 Jahren mal das Finale verloren. Dann gab es ja noch ein ganz dramatisches Doppel. Was waren das? Haas und Kiefer, ich weiß gar nicht mehr. Es gab doch mal so ein ganz dramatisches Doppel.
War das Schüttler, Rainer Schüttler?
Dabei? Ah, das kann auch sein.
Der Shaker.
Aber bevor ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall, das ist die erste
Einzelmedaille im Herrentennis für Deutschland. Habe ich vorhin, las Lisa mir eine Meldung vor, erstes Tennisgold für Deutschland. Da kam ich natürlich, sag Lisa, das ist Fake News. So, Steffi Graf und im Doppel bei den Männern Becker Stich, 92. Ja, ja, ja. Die Geschichte, die übrigens jeder, der damals schon auf der Welt war, also außer er war noch so jung wie du, haben muss, ausgerechnet Becker Stich gemeinsam holen Gold für Deutschland. Das ist, war ja so die geil, Geschichte.
Genau, also wer die Geschichte nicht kennt, Stich hat ja in den Augen von Becker ihm diesen Wimbledon-Titel mal geklaut. Und ganz interessant, der Boris Becker hat dann jahrelang nur noch vom Spieler Stich gesprochen. Ja, ja.
Und,
so,
und dass die beiden zusammen in Barcelona geil, Gold holen, ohne da bei Best Buddies zu sein, wollte ich nur sagen, aber es hat noch kein deutscher Mann die Einzelgoldmedaille beim Tennis gewonnen bis
Zverev. Du hast ja schon gesagt, der gewinnt den jeweiligen Entscheidungssatz 6-1, 6-1 gegen Djokovic. Ist das eigentlich undenkbar? Und der Khachanov hatte auch... Ja. Er hat kein Land gesehen. Ja. Da war also
ganz, ganz besondere Momente. Ich wollte noch ganz kurz, ich bin belehrt worden und hatte das jetzt auch wieder, wir hatten ja gesprochen, ist das Wildwasserfahren, ist das Kanu? Es ist Kanu-Slalom tatsächlich, so heißt es, wo die Deutschen die vier Medaillen geholt haben bei vier Einzelstarts. Chapeau an dieser Stelle an den Deutschen Kanuverband und die Athletinnen und Athleten, zwei Frauen, zwei Männer.
Die sind echt eine
Macht, ne? Ja, die sind tatsächlich stark und vielleicht ist das auch so ein bisschen Anschub für die anderen Kanuten. Kanu ist übrigens im Gegensatz zu Rudern, dass du mit deiner Front zum Ziel fährst. Und das tun die auch beim Wildwasser. Sie starten zumindest, sie fahren ja manchmal auch quasi rückwärts.
Es gibt die Rückwärtstore, die roten.
So, aber generell, die Ruderer sitzen mit dem Rücken.
Ja.
Und das sind Kanuten.
Bis auf den Steuermann.
Ja gut, der brüllt auch nur, ist wie du. Das war ja ich.
Du wärst eindeutig.
Aber ich wäre für
Deutschland Achter mit Frank Buschmann am Ohr. Wäre das herrlich.
Also das wollte ich noch sagen, das ist ganz, ganz großartig. Zwei Frauen, zwei Männer, vier Starts, vier Medaillen. Die sind echt eine Bank. Und die Judoka haben ja Teamwettbewerb, Mixed war das, erstmals ausgetragen bei Olympischen Spielen, haben auch eine Bronzemedaille geholt. Mhm. Jetzt steht eine deutsche Judo-Kämpferin. Seht uns nach, wenn wir nicht alle...
Ringen war es doch. Nee, die heute ins Finale eingezogen.
War das Ringen? Oder? Ja. Nein, die hat die nicht gesagt, Judo in Japan, wenn du da bestehst, das ist was ganz... Also das muss eine...
Schon wieder das, ja gut, wir haben beide noch ein bisschen... Rest
es
von
müsste
gestern
eine Judo-Kämpferin.
Und, jetzt komm, lass mich doch hier einmal, ich finde das...
Nein, sie hat doch gesagt, in Japan, im Judo, weil Ringen ist jetzt keine typisch japanische Sportart.
Ja, hast du recht, ne? Also, da hat ja mal der legendäre Kurt Engel. Kennst du Kurt Engel? Den Wrestler dann später? What? Der ist ja im Ringen olympischer Medaillen gewesen.
Ja, okay, das weißt du aber nur, weil der Wrestler war, weil wenn man über Ringen in Deutschland spricht, dann ist es Pascale Passarelli und seine Brücke oder der Kran von Schifferstadt, Wilfried Dietrich. Doch, gib ein Judo-Kampf um Gold, dann hast du es. Weil ist Frauenringen überhaupt olympisch?
Ich habe mir das extra aufgeschrieben, verdammt.
Schmizo, Frauenringen ist doch gar nicht olympisch, oder?
Das war ganz interessant. Die hat so eine, ich habe es noch, wahrscheinlich hast du recht.
Nein, nicht wahrscheinlich.
Ja, wir sind schon wieder. Ach komm, bevor wir das jetzt finden.
Doch, das machen wir. Olympia 2021.
Gebt uns mal eine Sekunde.
Das gibt's doch gar nicht. Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch
ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Nein. Und jetzt kommst du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack, ich hatte ja neulich, war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade. Und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
auch. Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Oh Gott,
jetzt gehen wir hier wieder alles durch. Ja, sie haben natürlich jetzt alle die Leichtathletik. Warte mal, Olympia 2021. Gehen wir mal noch Judo. Ich glaube, dass Frauenringen gar nicht olympisch ist. Ganz ehrlich. Jetzt gebe ich News.
Doch, ein. Hier. Ja. Ringerin Aline Rotter-Focken.
Und du hast recht, der Name ist es. Ich gebe zu, ich lag falsch. Ringen.
Ja. Okay. Genau, die ist Ringerin. So. Das ist.
Ach, weißt du was? Was ich gehört habe, war das Interview von der deutschen Judo-Kämpferin, die im Teamwettbewerb ihren Kampf gegen eine Japanerin. Alles klar. Und dann hat
das. Es gab Team ja auch im Judo eine Frau, das habe ich auch gesehen, das war ganz geil. Die hat ihr Halbfinale verloren, steht danach beim Interview und sagt einfach nur, ja, verdammt, ist jetzt, naja, jetzt die Bronzemedaille gewinnen und geht einfach. Und der Interviewer stellt noch eine Frage und ach, sie ist schon abgehauen. Ja. So, und dann gewinnt die wirklich noch Bronze. Da habe ich den Namen jetzt nicht mehr, aber doch, genau. Das war vorhin im Ring, das war spannend, weil das ist, liebe ich so, da einzutauchen. Das hat der Alex von der Gröben selber mal bei Olympia gewesen, kommentiert. Mit dem habe ich
aber ja. Aber der war Judoka, kein Ringer.
Ja, mit dem habe ich ja zusammen Promi-Boxen gemacht. Wo war ich? Ja, genau. Da
was
gab's,
du schon alles gemacht
hast. Da gab's eine, das finde ich so schön, wie man dann so die Sportarten mal so ein bisschen auch versteht. Ne? Also, die Deutsche ist in Führung, weil ihre Gegnerin war im Zwang, innerhalb von 30 Sekunden eine Wertung zu erzielen. Das ist irgendwie, wenn du zu passiv warst, musst du das dann schaffen. Hat sie nicht geschafft, deswegen steht es 1-0 für die Deutsche. Dann passiert der Deutschen das Gleiche. Sie muss eine Wertung schaffen, schafft das nicht. Dann steht es 1-1. Und dann wäre die total unter Zugzwang gewesen, weil danach nur noch so eine Minute Kampf und da die letzte Wertung an ihre Gegnerin ging, hätte sie dann verloren. Gewinnen. So. Und dann schafft die 3 Sekunden nach Ablauf dieser 30 Sekunden, weil wahrscheinlich wirklich ihre Gegnerin dachte, ah gut, jetzt habe ich die Drangphase überstanden. Genau dann schafft die ihre entscheidende Wertung und zieht so ins Finale ein, weil sie 2 Punkte kriegt. Das fand ich, das hat er auch einfach geil erklärt, der Alex von der Gröbe. Aber das sind so Momente, wo ich mir denke, geil. Da merke ich, ich werde niemals jetzt mir 100 Ringerkämpfe im Jahr anschauen, aber bei Olympia, ich liebe das einfach an so kleinen Momenten.
Deshalb
da
habe ich richtig mitgefiebert. Deshalb sind Olympische Spiele für diese Sportlerinnen und Sportler so wichtig, Schmiso, weil das ist ja genau das, was ich immer sage. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass die kleineren Sportarten dann auch mal ins Schaufenster gestellt werden, dass die Leute da mal ein bisschen was von mitkriegen. dass du nicht in jeder Sportart, jeden Bundesligakampf etc. Übertragen kannst. Also, da spielen ja auch wirtschaftliche Dinge etc. eine Rolle. Aber wir sehen, Sportförderung lohnt sich, Sport lohnt sich. Ich habe auch einen Boxer gesehen, der im Viertelfinale gegen den russischen Weltmeister rausgeflogen ist. Dann habe ich eine Geschichte gehört von einem Flüchtling. Er war Flüchtling, mit seiner Familie aus dem Iran, glaube ich, Iran oder Irak, will nichts Falsches sagen, nach Deutschland gekommen. Sein Vater konnte nicht boxen. Sein Vater konnte nicht boxen, weil das einfach damals nicht möglich war. Er hat, seit er 9 Jahre alt war, gearbeitet. Der musste als 9-Jähriger arbeiten. Krass. Kommt nach Deutschland, kann, jetzt pass auf, übrigens, wenn wir immer über sowas wie Integration und ich weiß nicht was sprechen, kommt nach Deutschland, dann sagt der Vater, hey, hier ist das jetzt echt alles anders, aber wir müssen was dafür tun. Dann kannst du vielleicht mal das machen, wovon ich immer geträumt habe. Geh mal in Boxverein. Geil, weißt
du, ich glaube, das war der gleiche, das Interview habe ich nämlich auch gesehen. Ich glaube, der sagt, Dann war so die Frage, und wie war es am Anfang? So hat er gemeint, ja, eigentlich hatte ich gar keinen Bock,
weil du
prügelst dich die ganze Zeit, es macht ja keinen Spaß.
Was für eine geile Geschichte.
Aber der Vater wollte das und irgendwann ist er reingekommen in den Sport.
Und er sagt, und der sitzt übrigens da und nicht, weil, und du spürst genau, der sagt das nicht, um irgendwie einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der sagt, ich möchte allen danken, dass das möglich war, dass ich an Olympia teilnehmen konnte. Auf die Nachfrage von Rudi Czerny, ja, vielleicht ja in 3 Jahren in Paris. Ja, warten wir mal ab. Da habe ich schon gedacht, okay, für den ist eigentlich alles schon wahr geworden. Der war jetzt einmal dabei und vielleicht stehen jetzt andere Dinge an. Dieser Mann hat nämlich ganz andere Dinge kennengelernt, als ob du im Viertelfinale bei einem olympischen Turnier ausscheidest.
Ja,
und
absolut.
Was sind das für großartige Geschichten? Und das ist für mich Olympia. Das sind Olympische Spiele. Neben den Momenten, dass ein von vielen als verwöhnter Lackel Alexander Zverev für Deutschland im Halbfinale in Tränen ausbricht, nach dem Spiel gegen Djokovic, jetzt für Deutschland Gold holt. Und ich glaube ihm, dass ihn das wirklich bewegt und mitgenommen hat. Das sind all diese Momente. Ich liebe das. Oder der Kanute Hannes Aigner, der da sitzt und bibbert und zittert, weil die Top-Favoriten noch kommen und er kann nichts mehr tun, außer abwarten. Kriege ich eine Medaille oder kriege ich sie nicht? Bogenschießende Südkoreanerin, die Teamwettbewerb, Mixed-Wettbewerb und den Einzelwettbewerb bei den Frauen gewinnt, olympische Geschichte schreibt. Warum? Weil es den Mixed-Wettbewerb noch nie gegeben hat.
Also, ja, stimmt, Mann. Ja.
Aber dreimal Gold.
Ja.
So, und die da steht mit ihrem Hütchen auf und die Russin, die, und in stoischer Ruhe schießen die da eine 10 oder 9 nach der anderen.
Ja.
Und ich denke, was ist mit mir los? Ich gucke gerade fasziniert, Bogenschießen einer Südkoreanerin gegen eine Russin.
Ja.
Und das ist das Olympische Spiel.
Ja, genau.
Und dann bleib mir weg mit Paris Saint-Germain gegen Lokomotive Moskau. Denn will ich, das ist groß. Verstehst du?
Ja, Bogenschießen. Das andere schon wieder schlecht.
Nein, das ist ja alles.
Also wer es noch nie wusste, Buschi wechselt exklusiv zu Sport Deutschland TV und kommentiert
Bogenschießen. Jeder da draußen weiß.
Ja, das ist doch auch das Geile daran.
Ganz geil.
Es ist zeitlich ja gar nicht möglich, selbst uns nicht, das alles zu verfolgen. Aber während Olympia ist es eben ein.
Und es macht Spaß und es sind diese kleinen Geschichten. Und natürlich fieber ich genauso mit den Mannschaftssportlern. Natürlich geht es einem deutschen Handballprofi, einem Basketballprofi besser in Anführungsstrichen, finanziell zumindest, als jedem Kanuten, jedem Bogenschützen, jedem Schützen, jedem Judoka, jedem Ringer, alles, das ist klar, aber auch da fieber ich mit und sehe, dass die Handballer, die Norweger recht deutlich in die Schranken
weisen.
Ja,
das war genau, wir haben ja schon es ging ja nicht so geil los, wobei man auch sagen muss, du verlierst halt gegen Spanien und Frankreich zwei absolute Schwergewichte und jeweils mit einem. Und einmal, ich reg mich nicht wieder drüber auf, aber einmal haben die Schiedsrichter natürlich auch, Und dann holst du echt mit Norwegen eine ganz schöne Kante da noch von Platz 4 runter und schiebst dich selber auf 3. Also so war es jetzt im Endeffekt, weil sie jetzt auch heute gegen Brasilien ihr letztes. Ganz schön Mauerstart, da dachte ich mir.
Wie hoch haben sie gewonnen?
Am Ende waren es, glaube ich, 5.
Okay.
Es wurde dann nochmal...
Wäre das eigentlich, wenn die verloren Ende hätten, wäre es ja ein Dreiervergleich geworden zwischen Norwegen, Brasilien...
Da wäre Deutschland raus gewesen.
So, das habe ich nämlich...
Mit Remis Platz 4, okay. Dann hätten wir
Dänemark.
Gegen die Dänen spielen müssen, du liebe Güte, ganz schlechte Idee.
Weltmeister und Olympiasieger?
Es ist ein absolutes, das ist eine halbe Weltauswahl, auch wenn es ein kleines Land ist. Ja. Und Niederlage wäre raus gewesen.
So, das habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht.
Auf Platz 4, da wären die Norweger Platz 3.
Das habe ich nämlich nach dem Norwegen-Spiel gedacht, das ja wirklich gut war, habe ich in Auszügen gesehen. Und dann habe ich aber nur gedacht, ey, jetzt bitte keine Scheiße machen, weil Brasilien, muss ich dir nicht erklären, das kann schon auch sehr unangenehm sein.
Die sind ekelhaft, genau. Riesentrümmer da in der Abwehr inzwischen auch alle, das ist auch nicht so, die spielen auch nicht in der brasilianischen Liga, Nein. Die guten spielen alle.
Spanien, Frankreich.
Genau, der Abwehrturm spielt bei Paris Saint-Germain, also mit in der besten Adresse überhaupt und so. Und ja, das war ganz schön. Auch nicht schlimm, so eine Geduld muss man auch mal haben, aber es sah schon wahnsinnig krampfig aus. Das habe ich fast komplett gesehen, das Brasilien-Spiel jetzt. Und sie haben dann aber irgendwann gar nicht so den Schalter, sondern sie haben einfach einen riesen Schlussspurt Ende erster Halbzeit hingelegt. Wie es halt, das ist halt deutscher Handball, es ist eigentlich immer das gleiche Rezept. Dann stand, die Abwehr stand immer gut, dann stand sie einmal für 3-4 Minuten herausragend und du kriegst halt 3-4 leichte Tore. Und dann sind die, glaube ich, sie sind sogar von 12-12 auf 12-16 direkt auf jeden Fall auf 4 Tore dann weggezogen und genau in den Dreh 3 bis 5 Tore war es die ganze zweite Halbzeit. Noch einmal kurz gewackelt, aber nie so, dass du wirklich Angst hattest, sondern das Naheste, was Brasilien dran war, waren 3 Tore. Also, gute Sache. Muss man jetzt halt sehen, ob man dieses...
Wen kriegen sie denn jetzt? Wer ist Zweiter?
Jetzt kriegen sie Ägypten, genau. Ägypten.
Auch unangenehm?
Vergleichbar mit den Brasilianern.
Aber alles besser,
Riesen-
aber besser.
Koffer und... Ja, sind die, ja doch, ich wahrscheinlich find, sind doch, die Ägypter, doch, doch, doch. Die Ägypter sind ja noch sehr, die richtig Guten sind alle sehr jung. Ägypten wird in den nächsten, so in 5 bis 10 Jahren, wenn die sich alle so entwickeln, aber die Jungen
dann könnte man doch mal zeitnah gut. wieder eine Handball-WM in Ägypten machen.
da wird sich der Hasan Mustafa schon drum kümmern.
War ja jetzt erst, also...
ja, das sollte man vielleicht sagen, ja. Das war die letzte, ja, die stattgefunden
hat. Aber da sage ich natürlich, das ist die große Chance für die deutsche Mannschaft, auf jeden Fall mal ins Halbfinale einzuziehen und dann spielst du um die Medaillen.
So ist es. Also genau. Das ist, ja, Halbfinale wäre, also irgendwann, es war, Halbfinale waren sie jetzt öfter mal dabei, man würde sich dann natürlich auch mal wieder einen Halbfinalsieg wünschen, aber ich würde jetzt auch genau so weit gehen. Halbfinale wäre echt ein Erfolg und das wäre cool und dafür muss man ja sagen, ist ja schon auch Alfred Gislason jetzt geholt worden. Da sagt man ja jetzt nicht, ja.
Bob Hanning hat gesagt, Olympiasieg.
Ja, ja, also damit ist Bob Hanning, muss man sagen, 2013 angetreten, als er wirklich jeden Stein da mal umgedreht hat oder jeden zweiten beim DHB. Da war mal das Ziel Gold. Ob das jetzt... möglich ist es. Also sonst, wenn du nur mit einem und dann auch gegen Spanien sehr unglücklich mit einem verlierst und gegen Frankreich auch nur mit einem, ja, also so viel besser sind die Dänen jetzt auch nicht, ne? Also wenn sie sich innen rausspielen, so, aber ey, Deutschland ist mit den absoluten Top-Nationen auf jeden Fall auf Augenhöhe. Also who knows? Das wird eine Sache von Tagesform, wie man
sagt. Dann habe ich mir versucht, im Livestream die deutschen Basketballer gestern Vormittag anzuschauen.
Da war er begeistert.
Das ist dann jetzt... Ich,
also was den Livestream
angeht. Ja, ich meckere ja immer. Es liegt natürlich an der Verbindung. Und dann war es halt im Hotel, wo ich war, einfach war das Internet nicht so stark. Das war übrigens auch kein Vorwurf. Ich habe das auf Instagram gepostet. So, das sah aus wie ein Wandgemälde, moderne Kunst. So habe ich dann versucht, im Stream, als es noch nicht im linearen TV in der ARD übertragen wurde, sind später draufgegangen, wollte ich das gucken. War wirklich schwierig, immer Layup und du denkst, geil, aber du wusstest gar nicht, ob er drin war oder nicht, weil das Bild wieder stand. Ich verstehe jetzt manchmal...
Wie bei Buschi früher. Layup und man weiß aber nicht,
ich Layup, ob er drin ist. Ich habe das Ding da reingerotzt und fertig war. So, pass auf. Und dann, jetzt verstehe ich dann manchmal, das ist das Problem einfach vom Streaming. Wenn du keine stabile, gute Verbindung hast, dann ist es schwierig und das ist dann eben doch leichter im Fernsehen, denn dann irgendwann sprang die ARD als TV-Kanal drauf und dann lief das logischerweise
das ist so.
Völlig
das
normal.
Das SAT-Netz in Deutschland steht seit gefühlten 100 Jahren wie eine Eins und leider ist Deutschland halt nicht gut. In
und
anderen Ländern
gilt,
wäre das übrigens ein deutlich kleineres Problem.
Und das gilt übrigens nochmal, ich weiß das, das liegt am jeweiligen, an der Bandbreite etc. Also was für eine Leitung habe ich? Ich habe hiermit nicht gegen irgendeinen Streaming-Anbieter gepestet. Ich bitte das an dieser Stelle festzuhalten.
Aber jeder weiß, wer sich angesprochen fühlt.
Nein, es war der ARD Sportschau Stream, so. Also nur mal
und
so.
Und der wird auch nicht so krass frequentiert gewesen sein, dass deren Server zugrunde gegangen sind.
Das kann es ja auch mal geben,
aber das war es sicher nicht in dem Fall.
Darf ich aber da noch bleiben?
Ging aber in die Binsen, ne? Das erzähl gerne mal. Das Spiel hinten raus. Lange sah es so aus, als könnten sie noch mal kommen.
Aber genau, also ich hatte so den Eindruck, also die Ausgangslage war ja, sie können ruhig verlieren, wenn es geht, nicht ganz so hoch, weil sie dann als der nicht schlechteste Gruppendritte, das sind übrigens alles Regelungen, da kriege ich immer aber gut. Es war klar, wenn sie verlieren und nicht, weiß ich nicht, mit 30 Punkten oder so, dann reicht ein Sieg der Amerikaner in einer anderen Gruppe, das ist so verrückt, gegen die Tschechen.
Im Vergleich gegen den dortigen Dritten dann
genau.
geht.
Und ich habe dann so gedacht, ey, warum muss man eigentlich gegen Australien verlieren mit dieser Mannschaft, die mir wirklich im Kern gut gefällt, ja. die deutsche Mannschaft. Weil da einfach, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, weiche Faktoren, da ist Team Spirit, diese Mannschaft gibt nie auf, die ist eine Einheit und da kommt ein NBA-Spieler wie Mo Wagner von der Bank. Das passt. Und Australien, klar, Paddy Mills, der unter Popovic bei San Antonio alles andere als ein Brezelbäcker war, sondern wirklich ein richtig guter Basketballer immer, der führt die Australier an. Dann hast du da immer noch gute Leute mit einem Thibel, mit einem
Dante Exum.
Dante Exum, dann aber auch Josh Landale, ein richtig guter. Und ich habe gesagt, okay, eigentlich ist das auch eine bockstarke Mannschaft und Australien übrigens seit Jahrzehnten immer recht stark. Aber, und so lief das Spiel übrigens auch, ist für diese deutsche Mannschaft übrigens machbar, muss man ganz klar sagen. Ja. Und am Ende habe ich gedacht, scheiße, was passiert da gerade? Sind sie schon so ein bisschen, im Gegensatz zu den anderen Spielen, sind sie dann wirklich so ein bisschen eingebrochen und haben auch, wissen sie selbst besser als ich, ganz, ganz schlechte Wurfauswahl gehabt. Und wenn dann mal bei einer schlechten Auswahl durch gute Offensiv-Rebound-Arbeit
noch eine Sequenz mit drei Offensiv-Rebounds.
Genau, drei, vier Abschlüsse.
Zwei und da waren von dann auch, Thiemann.
Genau, waren auch freie Würfe dabei, ja. die kannst du auch mal treffen. Aber für mich heißt schlechte Wurfauswahl erstmal immer der Angriff. Zu welchem ersten Wurf führt der? Ja. Das ist die Wurfauswahl. Wenn dann ein langer Rebound kommt oder so, dann wird's. Das war ein bisschen Shooting-Contest, der da abgelaufen ist. Da ist überhaupt nichts gefallen. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Und ich habe gedacht, was machen die denn da? Ich weiß nicht, wer jetzt Viertelfinalgegner ist.
Aber ist es nicht Frankreich?
Ja, die sind halt, ich hab die anderen Gruppen
ich bin jetzt nicht auch mitbekommen. Gar nicht. Nein, sorry, es ist doch Slowenien. Es geht doch gegen Luka Doncic. Es geht gegen Luka Doncic.
Ja, das könnte
ich glaube, Frankreich und Slowenien waren Luka Doncic, Slowenien mit in Anwesenheit von Luka Doncic 16-0. Die haben noch nie, wenn der auf dem Parkett
stand,
verloren.
Wobei die Slowenen werden nicht Olympiasieger, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das werden die Amis.
Ich vermute das am Ende übrigens auch, obwohl ich die alles andere als herausragend finde. Aber
da fehlt dieser LeBron James.
Ja, genau, aber wir werden am Ende wahrscheinlich...
Der spielt ja gerade mit den Looney Tunes bei Space Jam 2, deswegen kann der gar nicht.
Weißt du was? Du kannst die nächsten zwei Wochen, das beschließe ich jetzt an dieser Stelle, kannst du mal gucken, ob du irgendeinen findest, der sich diese Scheiße anhört. Ich bin raus. Was du hier wieder erzählst. Ich wollte sagen, für unsere wirklich sportinteressierten Lauscher,
ich kann den Podcast auch alleine machen.
Ja, aber dann ist er kaputt, wenn ich wiederkomme. Dann ist er am Arsch.
Der wird qualitativ wie noch nie.
Okay, dann mach das.
Wenn ich von Mikrofon zu Mikrofon renne und mit mir selber diskutiere, da hast du völlig recht.
Sehr also die Athletik der US-Amerikaner wird es, glaube ich, am Ende entscheiden.
Ja, und die 300 Scoring-Optionen. Da ist ja jeder so, dass er seinen
Bist
Team...
Bist du sicher, Deutschland zu wählen? Das muss ich aber dann gucken, wann spielen die?
Ja, guck gerne nochmal, aber ich bin mir relativ sicher, dass es gegen Luka Doncic jetzt geht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein dünnes.
Nee, keine Ahnung, aber das wäre...
Es war von der Konstellation her, glaube ich, dass nur Slowenien und Frankreich möglich waren und dann ist es Slowenien geworden.
Warte... Slowenien gegen Spanien, aber das ist. Waren die in einer Gruppe mit. Slowenien hat Spanien geschlagen. Ist das. Waren die in einer Gruppe? Ja, sicher, klar. Okay, Slowenien gewinnt. So, wo ist denn. Jetzt zeig mir da mal und sag mir, Deutsche trotzdem. Das ist ein Scheiß komm, hier.
Ich mach mal weiter, solange du suchst. Ja. Was hatten wir denn noch? Unsere Beachvolleyballer und Volleyballerinnen machen zum Teil viel Spaß, zum Teil, wir haben ja...
ganz kurz, der Gegner wird am Sonntag, also heute, ausgelost. In Frage kommen Frankreich, Slowenien oder Spanien?
Hä?
Es wird ausgelost. Ja, das hat mit diesen Gruppendritten irgendwie zu tun.
Ja, sorry, dann okay, dann bin ich doch falsch.
Ja, vielleicht steht es ja auch schon fest, du hast es irgendwo gelesen und es steht schon fest. Aber hier steht, dass heute ausgelost wird...
Es wäre schon ausgelost, dass es Slowenien ist, aber ich weiß nicht.
Naja. Okay, aber es ist übrigens alles ein Brett.
Ja, ja, ne?
Also normalerweise. Also
da wird Deutschland immer der Underdog sein. Das ist egal, welchen der.
Okay, damit ist Basketball dann erstmal durch. Aber nochmal mein Kompliment an die deutsche Basketballnationalmannschaft. Mir gefällt das, wie die da als Team auftreten.
Beachvolleyball. Also, die Beachvolleyballer und Volleyballerinnen, leider ist die Carla Borger, die wir ja schon zweimal hier hatten, mit Julia Sude ziemlich enttäuscht abgereist. Könnt ihr euch auf Instagram reinziehen. Das war schon, ich glaube, für Carla war es sehr hart. So klangen die Worte so von wegen, da weiß man nicht, wofür man das alles macht und sich schindet. Und große Enttäuschung. Laura Ludwig und die Margareta Kurzuch haben absolutes Drama heute hingelegt. Die hatten im dritten Satz einen Matchball gegen sich, ich glaube bei 14-13, ich bin mir nicht ganz sicher. Matchball
war
gegen
das Achtelfinale
sich.
Oder was?
Genau, Achtelfinale. Aha. Gegen sich abgewehrt und ziehen dann durch und gewinnen 16-14.
Wieso hast du das denn gesehen? Und ich, wahrscheinlich
das habe ich nur in Ausschnitten gesehen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, ich war nur unterwegs.
Das habe ich, nee, das habe ich nicht komplett gesehen, okay. Aber die Quintessenz habe ich mitbekommen. Das hätte ich sau gerne gesehen. Wir haben mal über Tole Wickler schon öfter geredet. Die haben es ja auch 3 Jahre zu früh sozusagen. Die wollen
sind die,
ja
auch, eigentlich, sind die auch im Viertelfinale?
Die stehen im Achtelfinale. Die spielen erst morgen, wenn ich richtig bin. Okay. Genau. Oder
die sind ja das einzige Männerduo, das am Start ist in Tokio.
Genau, aber die finde ich, ich finde diesen Julius Tole so geil. Erstmal mit seinen 2,06 Meter, dass der im Kopf über allen anderen schwebt. Also, dass du schon mal so.
Und der lächelt immer.
Nein, ich finde, der sieht aus, als würde er einschlafen.
Na, ja, aber so hat geil. Auch schon, siehst du immer so unterschiedlich
die Wahrnehmung. Der Blick, finde ich.
Unterschiedliche Wahrnehmung. Ich habe manchmal, dann steht der Gegner da zum Aufschlag und du denkst, jetzt grinst er den an, so nach dem Motto, gleich hau ich dir das Ding um die Ohren. Ja, ja. Aber so unterschiedlich sind Wahrnehmungen. Ich finde, das ist beides aller Ehren wert. Also sowohl Ludwig Kurzuch, Viertelfinale, da winkt ja schon so langsam auch eine Medaille. Und bei Tole Wickler, du hast schon völlig zu Recht angesprochen, klar, die haben schon mal WM Silber geholt, in Hamburg, ne, also zu Hause. Da haben ja alle gesagt, 2024 Paris, das könnte deren Turnier
also
werden.
Ist auch eigentlich ihr Ziel so. Man macht sich ja schon so einen Plan, wie baut man auf, wie lange muss man. Ja. Du wirst ja in der Regel nicht um Gold spielen, wenn du gerade mal 2 Jahre zusammenspielst, aber die sind so reingeschossen in die Weltspitze und das ist einfach geil anzusehen, ob das reicht für. Selbst für eine Medaille ist, glaube ich, ein hartes Ding und für Gold ist, so wie ich das höre, ich kenne ja jetzt auch nicht die Beachvolleyball-Elite, ist sehr unwahrscheinlich, aber die machen, also mir machen
noch die Brasilianer Spaß. So, auch so stark in der Welt, die Brasilianer, Amerikaner, ne? Das ist ja.
Ja, ich darf jetzt immer nicht, ich sage jetzt lieber nichts, weil ich ehrlich gesagt immer mit den Frauen und Männern durcheinander komme.
Die
sind ja wahnsinnig gut. Die haben ja gegen unsere beiden deutschen Teams gespielt und beide relativ, also auf jeden Fall geile Spiele abgeliefert.
Da müssen wir uns jetzt outen, dass wir auch nicht in jeder Sportart immer alles 1A haben. Da werden jetzt wieder Leute nämlich schreiben, ja, aber das müsst ihr doch wissen, da und da. Wir versuchen echt hier so einen Rundum-Überblick zu liefern und ich möchte dem Jungen noch viel lernen.
Das Leben beibringen.
Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld an dieser Stelle sagen, es ist unglaublich, du kannst die Uhr danach stellen, dass bei den Teamsportarten die Hockey-Leute und vor allem die Hockey-Männer schon wieder, die stehen schon wieder im Halbfinale, die haben 3-1 gegen Argentinien gewonnen.
Ach, siehst du, das ist an mir gönnt. Ich dachte nach Belgien. Wahnsinn,
sind schon wieder da.
Ah, das ist echt eine Maschinerie.
Und da wäre ich, wenn die Gold holen, würde ich überlegen, nach Tokio zu fliegen, weil ich glaube, das sind die einzigen Sportler, die auch nur unter sich alleine eine Abrissparty feiern können, weil die Hockeyspieler haben es immer krachen lassen.
Und Wahnsinn. Wo genau kommst du da ins Spiel, wenn du sagst, unter sich alleine?
Das
glaubst
weiß
du,
ich nicht.
Du als König Buschmann darfst dann trotzdem in den Inner
Circle. Ich kann mir vorstellen, dass die sagen, okay.
Er hat dermaßen Oberwasser, sei da der König von Oberfranken.
Nein, pass auf, ich glaube, dass die einfach sagen werden, okay, ein Bobfahrer, olympischer Bobfahrer, der kann dabei sein, der gehört zu uns.
Nur weil man mal mit dem Hannes Lochner mitfahren durfte, ist man kein olympischer Bobfahrer. Ich bin auch nicht olympischer Goldmedaillengewinner, weil ich Alexander Zverev dabei zugesehen habe, wie er das Ding gewonnen hat.
Ach so, aber ich habe ja nicht zugesehen.
Wusstest du, dass das der Typ von...
Ich bin ja Anschieber.
Der Typ... Es ist dermaßen respektlos, jedem, der da Olympia dabei ist. Den aus Tonga... Ja, jetzt kommt gerade Segeln. So. Der aus Tonga, der bei der Öffnungsfeier mit freiem Oberkörper so geil eingeht. Ein Riesenathlet. Und jetzt bin ich scheiße, was für was. Siehst du, jetzt habe ich das wieder sogar, ich habe vergessen, für was der bei den Sommerspielen ist. Ich finde so geil, der war für Tonga bei den Olympischen Winterspielen als Langläufer.
Nein.
Ich nehme mal an, da kommst du halt mit niedrigeren Normen rein, weil ich denke, die
aber
Konkurrenz...
Aber hast du nicht gesagt, so ein Hühne?
Ja, aber der war als Langläufer, scheinbar war der bei den Olympischen Winterspielen und jetzt ist er für Tonga bei den Sommerspielen. Ah, das finde ich so geil.
Das sind schöne Geschichten.
Das finde ich so geil.
Das sind schöne Geschichten. Wie sieht es denn um die Danas aus? Die Hockey-Frauen, wenn wir gerade kurz beim Hockey waren, Schmiso.
Da habe ich leider noch gar nichts gesehen.
Ja, die haben ja, glaube ich, alles gewonnen. Also für die lief es in der Gruppenphase noch besser als für die Männer, die, wie gesagt, schon im Halbfinale stehen. Kann auch sein,
Männer-Gruppenphase gegen Belgien verloren.
Genau, aber Belgien bockstark. So, Hockey-Frauen, gehen wir einfach mal ein. So, die Danas heißen die.
Mhm.
So, ist denn hier Deutschland, Argentinien, Frauenturnier, Viertelfinale. Das steht an, die spielen auch im Viertelfinale gegen Argentinien. Guck an.
Na, siehst du.
Guck an, Deutschland 3-1 gewonnen. Morgen, gleicher Gegner, morgen 2.30 Uhr deutscher Zeit, Deutschland, Argentinien für die Danas. Und die deutschen Männer haben 3-1 gegen Argentinien gewonnen und stehen im Halbfinale. So, jetzt kannst du mit deinen Dönekes kommen.
Ja. Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro. Und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich. Könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also, ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, denn das war, muss man ja erstmal nachwirken lassen, aber vielleicht, wobei mit Zverev gegen Djokovic, aber trotzdem gefühlt für mich bisher der krasseste Olympiamoment war Ovtcharov gegen Malong, das Tischtennis-Halbfinale. Oh. Also leck mich am Arsch, was der da gespielt hat. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich selber gesehen oder zumindest mitbekommen haben. Malong gilt gerade als der beste Tischtennisspieler der Welt.
Manche sagen sogar der beste aller Zeiten.
Also Mr. Unschlagbar auch und so. Und Ovtcharov.
Hat der denn das Ding auch gewonnen, Olympia? Weil der hat ja gegen
oh Gott, stimmt, das habe ich gar nicht mehr nachgeguckt.
Oder wie der heißt.
Also, okay, guck das mal bitte. Siehst du, das weiß ich.
Ovtcharov
hat ja dann Bronze gewonnen. Aber
erzähl die Ovtcharov-Geschichte
erstmal. Also das war wirklich, er geht 0-2 zurück, geht um 4 Gewinnsätze, 0-2 zurück, kämpft sich wieder ran auf 2-2, verliert dann den 5. 3-2, planiert den mit, ich glaube, 11-5 oder so im Satz, den er schon nicht mehr verlieren darf, im 6. Und dann, Oh, das war, ich glaube, von 9-6 kämpft er sich nochmal ran und verliert dann aber 11-9 den letzten Satz. Aber das war wirklich, das war auf einem Niveau, ich verstehe nicht so wahnsinnig viel von Tischtennis, aber das war so, das hat einen so angeschrien, was für ein abstruses Level das ist, was die da für Bälle, die hast du gar nicht, das geht gar nicht. Die hast du im Fernsehen nicht gesehen, die können die auch nicht gesehen haben. Das gibt's nicht, was die sich für Bälle um die Ohren geschmettert haben. Und ich finde das halt einfach, also eigentlich, das sind die zwei Sportarten. Wir hatten es neulich schon mit dem Wasserspringen und Tischtennis, da kannst du den Chinesen eigentlich nicht Paroli bieten. Und ich fand das so unfassbar beeindruckend, wie der gegen auch seinen Horrorgegner, muss man sagen, es ist jetzt leider dabei geblieben, er hat noch nie gegen ihn gewonnen.
17-0 jetzt, glaube ich, für Malone.
Ja, so.
Übrigens trotzdem, ganz kurz,
dieses Malone, Spiel war so groß, das war so gut.
Eingeschoben, Malone gewinnt das auch, hat gegen Fan Shendong und damit ist er auch endgültig der Größte aller Zeiten, weil er ist überhaupt der Erste, der im Tischtennis, das noch nicht so ewig lang olympisch ist, überhaupt zweimal hintereinander.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ist der Erste, Tischtennis erst seit 1988 olympisch, tatsächlich.
Das hätte ich überhaupt nicht gewusst.
Hat übrigens nur ein Europäer, 92 Jan-Ove Waldner gewonnen und es ist tatsächlich so, Malone hat jetzt, der ist der Erste, der zweimal Olympiasieger geworden ist. Also ich glaube, jetzt hat er endgültig untermauert und deshalb war es, der Off-Chow-Off war ja emotional. Also am liebsten im ersten Moment hätte er ja gesagt, ich trete um Bronze gar nicht mehr an, weil der war ja, er hat ja auch gesagt, er war 100% überzeugt, dass das der Tag, dieser Halbfinaltag ist, wo er Malone knackt. Ja. Und er war ja so müh dran. Ja.
4-3.
Und Schmiese, und wir sind wieder dabei. Wie geil kann Olympia sein und was macht Olympia und die Bedeutung olympischer Spiele mit diesen Sportlern? An einem Tag ist er will auf, er hat ja beschrieben, er hat in der Nacht überlegt, mit Tischtennis aufzuhören.
In der Nacht nach der Niederlage, ja.
Dann geht er gegen den, ich glaube, ein Taiwanese war es, im Kampf um Bronze, wehrt Matchball ab und holt sich und Deutschland die Bronzemedaille und sagt danach, und es ist einfach nur geil. Und innerhalb von 24 Stunden dieses Wechselbad der Gefühle.
Ja, das sind doch die Emotionen, die nur Sport rauskitzeln.
Das ist Olympia. Ganz geil.
Warum mich das so, da wird sicher auch noch andere Dinge. Ich hatte halt das Gefühl, obwohl er es nicht gewonnen hat, ich hatte das Gefühl, da hat jemand zum goldrichtigen Moment maximal über seiner Leistungsgrenze gespielt. Ich hatte das Gefühl, genauso wie vielleicht war es bei aber ich hatte das Gefühl, Zverev, da ist einfach nur mal der Kopf mit dem unfassbaren Talent zusammengekommen. Bei Zverev hatte ich eher das Gefühl, wir warten schon so lange auf den Moment, dass das mal geschieht und dass der so einen Djokovic in so einem Match mal schlägt. Beim Ovtcharov hatte ich wirklich das Gefühl, es war, wenn, keine Ahnung, als wäre seine persönliche Bestleistung auf die 100 Meter 89 und der rennt auf einmal 9,65. So, das Gefühl hatte ich, als Ovtcharov gegen diesen Malone gespielt hat. Und das werde ich nicht vergessen.
Ja, hab ich ein bisschen andere Sichtweise drauf. Erstmal würde ich ganz schwer, also nochmal, das weiß Schmieso, das weiß ich, Tischtennis und Tennis zu vergleichen, also Sportarten generell untereinander zu vergleichen, immer schwierig. Aber was ich zu bedenken gebe, ist tatsächlich, also nochmal, wir haben gerade über das Alter von Zverev gesprochen. Er ist 23, 24 Jahre alt. Ovtcharov ist schon ein richtig alter Hase im Tischtennis. Der hat schon viel mehr. Du
hast ja schon erzählt, dass Dirk Nowitzki seinen einmaligen Aufschlag immer nachgemacht hat.
Schon 2008 hat Nowitzki schon den Ovtcharov Aufschlag.
Welchen denn eigentlich? Den Rückhand?
Nein, den Vorhandaufschlag, der ganz spezielle. Okay. Der, wie so ein Korken, ganz komisch. Ich kenne nur eine vergleichbare Bewegung, die gab es tatsächlich im Tennis. Der Korkenzieheraufschlag von Carsten Brasch damals. So hat kein Mensch im Tennis-Circuit je wieder und auch nie davor aufgeschlagen. Aber der Ovtcharov hat ja eine spezielle Bewegung bei seinem Vorhandaufschlag. So. Und der Ovtcharov.
Ja, er ist 24, du hast recht.
Er ist 24. Und guck mal, wie alt Dmitri Ovtcharov ist. Der wird um die 30 oder so drüber. Ne?
Ich würde fast sagen, noch älter. Ich würde
also Boll wieder übrigens im Achtelfinale raus. Ne? 40-jährige
ja, bei dem
Timo
leider
Boll.
Ist das genau. Der hat die Einzelmedaille. Genau. Ja, hat alles geschafft sonst.
Aber Ovtcharov, ich würde so sagen, 32?
Lass mal sehen, der ist, na, wo steht's denn? Ja, du hast recht, 32, 88er Jahrgang.
Das ist immer wieder beeindruckend.
Ja, das, wahrscheinlich hast du das die Tage in irgendeinem Artikel wieder gelesen. Wieso?
Du müsstest du müsstest doch, sag den Leuten doch, wie überrascht du oft bist.
Ja, ich bin überrascht. So. Aber danke. Nur, weil ich dir nichts zutraue.
Du bist eine Arschgeige. So, übrigens im Teamwettbewerb ist für Deutschland auch noch was drin. Ne? Die haben ja,
das habe ich heute auch ein bisschen gesehen. Da hat Ovtcharov auch sein Einzel gewonnen, Beispiel wieder.
So, und da haben sie auch Bronze geholt, 2016 in Rio. Da sind sie immer übrigens, da sind Japan, Taiwan, China natürlich das Hausoberfavorit.
Aber jetzt sag nochmal, aber du findest, sorry, jetzt sind wir schon wieder fertig. Ja. Du hast gemeint, du findest, ich habe Unrecht mit dem Ding.
Ach so, nee, pass auf.
So von wegen, also ich glaube, bei Zverev hatte ich das Gefühl, der hat sein 100%-Tennis gespielt. Bei Ovtcharov hatte ich das Gefühl, er hat 110% gespielt.
Ah, genau, das wollte ich sagen. Ich finde, man muss da unterscheiden, weil ich glaube, genau, der Zverev.
Ja, vielleicht ist das auch unfair. Der genau. Hat gerade Gold gewonnen. So. Ich schäme mich jetzt schon dafür, das mit Zverev verglichen. Streichen wir diesen Vergleich. So, ich bin einfach so begeistert von Ovtcharov. Dann bleiben wir bei Ovtcharov.
Ich glaube, es ist tatsächlich so, ich auch übrigens, wir können gar nicht ermessen, wie dicht Boll und Ovtcharov seit Jahren an den Top-Chinesen dran sind. Man könnte jetzt sagen, ja, aber am Ende Gold holen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dann doch immer die Jungs. Aber es ist wirklich so, sie haben sie immer wieder schon mal geschlagen, außer Ovtcharov den Malong.
Ja.
Da spielt dann auch oft eine Rolle, wie die Spielweise zueinander passt. Darum hat er ja gesagt, er hat sich monatelang nur auf diesen Spieler, auf das Duell, er wusste, er kommt im Halbfinale auf Malong, darauf speziell vorbereitet. Aber ich glaube wirklich, das ist schon... Er ist in der Lage dazu. Mhm. Ne? Also ich glaube nicht, dass er 110, es war 100%, so wie Zverev auch 100%. Ich will da aber gar keinen Ei ins Nest legen. Ich glaube nur, dass der Vergleich schwierig ist, weil übrigens von Zverev die 100% Leistungsfähigkeit, die Zverev jemals leisten kann, die sehen wir erst in 3, 4, 5 Jahren.
Ja, das ist ja das Geile.
Der und bei Ovtcharov haben wir, da bin ich dann schon bei dir, da haben wir vielleicht jetzt
Den besten
Ovtcharov aller Zeiten gesehen. Und deshalb ist es so besonders ärgerlich, dass Malong eben auch ganz gut drauf war.
Ja, solides Tischtennis gespielt. So. Ja, der ist natürlich auch was.
Aber du hast recht, das war vor allem dieser eine Ballwechsel da über 18, 19 Sekunden, wo die sich das Ding um die Ohren hauen. Der ist ja durch die sozialen Netzwerke gegangen. Weltklasse.
Ja, und vor allem, das ist ja wirklich, ne, also man, das funktioniert ja auch nur, wenn zwei da völlig am Rad drehen. Das sind ja alles Bälle, was man, glaube ich, mein Schwager ist ja ein ganz guter Tischtennisspieler, der hat mich mal so ein bisschen in die Hand genommen. Ich wusste das, ehrlich gesagt, bis ich selber mal, wenn der mir mal so einen richtigen Schnitt reingelegt hat. Du hast ja wirklich, da ist jeder Ball, den die spielen. Den würden wir ins Netz oder über die Platte spielen, je nachdem, welchen Schnitt sie geben.
Die sagen dir vorher, ob du den Ball, den du dann versuchst zurückzuspielen, ob du den ins Netz schlägst oder weit über die Platte hinaus. Das bestimmen sie durch ihren Schnitt. Und irgendwann lernst du zu bewerten, wann musst du so einen Ball nehmen, wie musst du ihn nehmen, musst du ihn manchmal, du kannst ja, wenn du einen Ball weit fallen lässt, er verliert irgendwann Schnitt. Nur wenn die so spielen würden, dann würden sie mit dem nächsten Schlag
kaputt gemacht. Dann bist du direkt zu sehr in der Defensive. Genau. Ja.
Aber das ist, ich war auch immer so ein super ambitionierter Hobby-Tischtennisspieler. Und das hat mit dem, was die da machen, selbst wenn du glaubst, du kannst gut blocken, du kannst gut schmettern, du hast eine schöne Bewegung, du hast genau das Entscheidende angesprochen. Da spielen dann übrigens auch Belege und so eine Rolle, wie stumpf die Belege sind, was die damit machen können oder noppen. So, pass auf. Das hat mit dem, selbst wenn du ein guter Hobbyspieler bist, hat mit dem, was die da machen, nichts zu tun. Ja. Nichts.
Ist im Endeffekt wie wenn, halt der Zverev dir einen Aufschlag hinhaut, einen ersten. Der ist so schnell, da kannst du gar
nicht. Kriegst du gar nicht.
Ja, genau. Es knallt nur einmal und das Ding liegt hinter dir.
Aber du hast recht, das war einer der ganz großen Momente.
Schön, dass er sich dann eben noch mit Bronze.
Genau.
Ja, weil sonst wäre es ja irgendwie unversöhnlich, ne?
Ja.
Also so hat er sich einen versöhnlichen Abschluss geschaffen, nachdem er es eigentlich, das ist jetzt die deutsche Brille, verdient gehabt hätte, endlich mal seinen Widersacher da zu schlagen. Habe ich noch was? Nee, ja, doch. Na gut, es gibt natürlich noch, aber das machen wir nach. Florian Wellbrock.
Bronze über 1500.
Ja, und ganz bitter waren die 800 Meter.
Vierter, ne?
Ganz krass, der geht bei 750, er sagt selber, er zieht bei 650, also noch drei Bahnen vor dem Ende, zieht er an und gibt richtig Stoff. Er meinte, hinten raus war wohl zu früh. Der ist bei 750 Meter noch Erster. Hm. Bei der letzten Wende. Und es gehen noch drei Leute vorbei. Einer, der Italiener, wohl sehr überraschend, noch ganz deutlich, holt dann ein sehr überraschendes Gold. Da können wir, glaube ich, wieder nur das wiedergeben, was die...
Hat nicht über 800 Meter der Finky, der Amerikaner, gewonnen?
Hä?
Über 800 Meter? Ach,
bin ich jetzt schon wieder durch. Ja, kann auch.
Nein, ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur...
Ach Gott, also auf jeden Fall die krasse Geschichte bei Welbrock war, dass der Trainer danach, habe ich noch selten bis noch nie erlebt, danach sagt, ey, der hat sich nicht an unseren Plan gehalten.
Ach.
Der hat das nicht von vorne weggeschwommen.
Robert Finky gewinnt vor Gregorio Paltrinieri und Michailo Romanchuk. Ach,
sorry, der Paltrinieri war doch die große Überraschung. Aber dann hat er gar nicht.
Das ist der Italiener, der hat selber gewonnen.
Sorry, der war aber, glaube ich,
die große Überraschung. Und übrigens, Finky und Romanchuk sind auch die beiden, die über 1500 dann vor Welbrock waren.
Und ich glaube, der Paltrinieri war sozusagen der Pacemaker in diesem Rennen. Und dann hat der Trainer wirklich, der hat ganz eindeutig nach diesem herzzerreißenden Ding, dass der auf den letzten 50 Metern von Gold zu Blech schwimmt, sagt er hat sich nie an den Plan gehalten. Ach. Wenn der Paltrinieri da vorne schwimmt als Schnellster, dann muss er wissen, dass wir in einem langsamen Rennen sind. Er hätte anziehen müssen, er hat das Tempo nicht bestimmt, hätte er machen müssen. Das war total bemerkenswert. Der hat den richtig, also ich hoffe, für den Welbrock ist das cool. Davon gehe ich auch aus, weil sonst hätte man, glaube ich, langsam jetzt zumindest nach den 1500 was gehört. Ich fand das einfach bemerkenswert, dass ein Trainer einen da mal so mit reinnimmt, weil sonst, die Geschichte wäre so schon krass und bitter. Aber was sollten wir jetzt dazu sagen? Wir könnten nur sagen, ja, das war bitter. Ja. Der hat sich wohl verausgabt, ein bisschen zu früh angezogen. Der Trainer hat mir auf dieses ganze Rennen eine komplett andere Perspektive gegeben. Und das war wieder so ein Ding. Das tut dem Welbrock sicher weh in dem Moment. Ich hoffe, er weiß, dass sein Trainer so empfinde ich das, ihm damit trotzdem was Gutes getan hat, weil, auch wenn es für dich selber mal unangenehm ist, der hat was getan, der hat eine Geschichte mit der Öffentlichkeit geteilt, die mir einen ganz anderen Blick auf
jetzt
den Sport gibt.
Jetzt würde mich interessieren, nachdem es jetzt Bronze gegeben hat über 1500 Meter, ja,
genau,
da was hat da jetzt, zumindest. Was da jetzt die Geschichte war, ob da vielleicht auch wieder ein taktischer Fehler.
Ja, das habe ich leider von denen, ich habe es nur gelesen. Ja,
Sarah Köhler hat auch eine Bronzemedaille.
Die hat auch Bronze gewonnen.
Auch über 1500 war das oder über 800, ich weiß es gar nicht genau.
Eine der beiden.
Also jedenfalls seine Verlobte, wie ich jetzt gelernt habe, nicht nur Freundin, sondern Verlobte, das erfährt man dann zu Zeiten von Olympischen Spielen aus der Presse, der du so zugeneigt bist, also aus der Boulevardpresse, erfährt man das dann auch. Und ansonsten ist es halt für deutsche Schwimmer...
Süddeutsche Zeitung, die gute alte Boulevardpresse.
Es ist für deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer einfach echt schwierig mit Australiern, mit Amerikanern, die einfach ganz andere Rahmenbedingungen haben, da mitzuhalten.
Ja. Das ist eine Sache, die hätte ich nicht gedacht, dass ihr Lauscher mich damit reinzieht. Ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass Frank Buschmann sich über Simone Biles hier im Podcast äußert und dann passiert da von vorne bis hinten gar nichts mehr.
Schmizo, darüber macht man keine Witze.
Nein, da macht man leider wirklich. Es ist ganz dramatisch. Wirklich, ich habe das ja bewusst den Leuten gesagt, wenn ihr die Chance habt, guckt dieser Frau beim Turnen zu. Es ist ein Naturereignis. Und jetzt stehe ich so ein bisschen... so ein bisschen fassungslos, weil mir das so leid tut für sie, ne? Nicht vor dieser Entscheidung. Also
sie hat im Mannschaftsmehrkampf irgendwann abgebrochen nach dem Sprung, weil sie während eines Sprunges der Ausübung gemerkt hat, sie ist mental nicht in der Lage, das so zu turnen, dass sie, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sich dabei sicher fühlt.
Sie es geht gesagt, nicht darum. Ich hatte nur Stress und keinen Spaß.
Ja, und eben, pass auf, und sie entscheidet sich. Und da sind wir übrigens bei dem, was alle mal kapieren müssen, auch wenn sie sagen, ja, sollen sie nicht so anstellen, da sind Hochleistungssportler und die ist berühmt und die verdient auch viel Geld und tralala.
Sie ja, hat da beim Turnen, wenn du Marie die falsch
so, landest. So, und exakt das war ihr klar. Es war nicht nur der Druck, den sie dann auch erklärt hat später, dass so viel auf ihren Schultern lastet. Das war die Ursache. Aber dann hat sie gesagt, und wenn du dich dann nicht mehr gut fühlst und nicht mehr abrufen kannst, dann ist es nämlich genau das. Dann fühlst du dich nicht mehr sicher und wir reden dann am Ende davon, da kann sie sich ganz schwer verletzen. Und dann ist es ihr gutes Recht, ihr gutes Recht zu sagen, okay, Leute, das hilft mir nicht, das bringt mir nichts, ich bin unsicher, das ist nicht gesund für mich und da sage ich jetzt genauso, wie ich es meine, es ist nicht gesund und dann ziehe ich mich zurück. Und dann die Größe zu haben, rauszukommen, die Teamkameradinnen anzufeuern, zu unterstützen, sich vor die Presse zu setzen und das genauso zu erklären, wie wir es jetzt hier gerade beschreiben und zu sagen, das geht nicht. Und wenn dann irgendwelche Menschen um die Ecke kommen und sagen, also was ist das denn? Da fehlt mir jedes Verständnis.
Nee, da habe ich auch kein, das ist kein, also es gab ja auch so Artikel wie, das war jetzt noch größer als eine sportliche Leistung, das finde ich dann auch wieder schwer zu, ich finde einfach nur, es war die völlig richtige Entscheidung. Da geht es um, weißt du, wie oft haben wir mal im Ernst, mal im Scherz über die weichen Faktoren geredet. Hier reden wir jetzt über was in der Birne, was richtig gefährlich ist und vor allem werden kann, wenn du nicht drauf hörst. Und sie hat drauf gehört. Und das ist das einzig Richtige. Und der einzige Mensch, der diese Entscheidung richtig oder falsch treffen kann, ist sie.
Und davor übrigens habe ich also diesen Vergleich, ob das eine größere Leistung ist, als viermal Gold zu holen bei einer WM oder bei Olympischen Spielen. Sie hat, glaube ich, viermal Olympiagold bisher.
Also 2016 hat sie vier Goldmedaillen geholt. Dieses Jahr war der Traum, dass sie dann sogar alle fünf holt. Damals war es eine bronzene.
Aber weißt du, wenn es Momente gibt, wo man dann tatsächlich verstehen sollte, dass Sport mehr ist als, nochmal, man darf ja mitfiebern und man freut sich für die Sportlerinnen und Sportler, wenn sie was erreichen und die wollen auch was erreichen. Aber es gibt so Momente, da sollte einem klar werden, es gibt dann doch noch andere Dinge, die sind weitaus wichtiger. Und da ist es übrigens sehr gut, dass das Gros der Öffentlichkeit auch das zu schätzen weiß und sagt, super, wie sie sich da präsentiert hat. Und nicht wie im deutschen Fußball, wenn Per Mertesacker sagt, Druck habe ich gehabt, ich habe mich ganz oft übergeben, bevor ich für die Nationalmannschaft aufgelaufen bin. Und der Reflex vieler Fußballer ist, mit Druck musst du umgehen können, also das ist dann geh doch turnen. Jetzt mal ganz bewusst und übertrieben formuliert. Sie können von der Turnerin Simone Biles sehr viel lernen.
Ja,
genau. Und das ist ganz wichtig. Und jeder, der mal mit der Problematik Naomi Osaka ist ja noch gar nicht so lange her. Ne?
Und was für ein Drama für die Japaner.
Und jeder, der mal erlebt hat, was es für Menschen bedeutet, die mit, gehen wir mal Richtung Osaka, mit Depressionen zu tun haben, wie stark oder schwach die ausgebildet sind und sich entwickeln, hängt übrigens maßgeblich davon ab, wie sie behandelt werden. Mhm. Nicht nur, wie damit umgegangen wird, wie sie behandelt werden. Das ist ganz wichtig, wenn wir über Depressionen sprechen. Und dann ist es keine Schwäche, dazu zu stehen, es ist die größte Stärke.
Ja. Das hast du perfekt zu einem Punkt gebracht, ja. Und aus sportlicher Sicht, wie gesagt, einfach nur schade, wenn man das so gern gesehen hätte, was die Frau, wenn sie in der Verfassung gewesen wäre, hätte leisten können. Nur ganz kurz zum, die Fußballer sind ja ausgeschieden. Es ist halt einfach ganz, es ist alles Quark. Und Stefan Kunz hat jetzt auch schon, da muss man sich wirklich was einfallen lassen, weil sonst muss man sich überlegen, ob man es lässt und sagt, für Deutschland ist Fußball-Olympia offensichtlich nichts, weil so war das alles Grütze. Das Absurdeste muss ich ja aber schon ehrlich sagen. Und ich glaube, keiner braucht uns beiden eine Abrede zu stellen, wie sehr wir Fußball lieben. Aber das dann in voller Länge 300 Minuten am Stück zu zeigen, da dachte ich mir schon, zwischen allen anderen Sportarten wird wild hin und her gewechselt und eine Medaillenentscheidung schlägt natürlich ein Vorrundenspiel und völlig in Ordnung. Das Einzige, was durchgehend lief, hatte ich das Gefühl, war Fußball. Und da dachte ich mir dann wirklich, im letzten Spiel da, ich habe irgendwann abgeschalten, weil ich mir dachte, nee, jetzt mache ich mal was anderes. Ne? Genau, das Unentschieden dann. Es hat mich nicht, das meine ich nicht böse, also Respekt habe ich ja vor denen, die da standen und gefahren sind. Aber wenn, ganz ehrlich, wenn drei Viertel der Bundesliga das offensichtlich nicht interessiert, sie es nicht für nötig halten, ihre Spieler dorthin zu schicken, dann, das hat sich bei mir ganz schnell niedergeschlagen.
Ja, ich bin da auch immer so hin und her gerissen. Ich finde übrigens, Olympische Spiele sind wieder das beste Beispiel dafür, dass Sport geil ist, wenn es um etwas geht, das ist immer das Entscheidende. Und dann ist mir fast egal, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, dann ist mir echt egal, ob das Bogenschießen, Tischtennis, Hockey oder sonst was ist. Und im Zweifel ist es sogar möglich, wenn da plötzlich beim Segeln Erstaunliches passiert, auch dann ist Sport geil. Ja. Und zu Zeiten von Olympischen Spielen fiebert man, wir haben das auch besprochen, natürlich noch viel mehr mit deutschen Sportlerinnen und Sportlern mit. Und dann ist das einfach so. Und übrigens, aber das ist eben, da haben wir tausendmal drüber gesprochen, du wie ich auch, haben ganz viele Momente schon beruflich gehabt, wo wir diesen Fußball geliebt haben. Wenn es im Revierderby ein 4:0 zwischen Dortmund und Schalke gibt, nach 4:0 Führung für Borussia Dortmund, dann sitzen wir hier und sagen, ey, klar ist das viel Kommerz und es geht uns auf den Sack, aber es ist der geilste Sport der Welt. So, aber im Fußball fehlt, und das können wir jetzt noch einmal, und dann gehen wir wieder zurück zu Olympia, es fehlt halt einfach der Maß, auch der Umgang übrigens damit, dass es natürlich Kritik gab, wie du sie gerade auch geäußert hast. Wir müssen uns überlegen, was für eine Mannschaft wir da überhaupt noch hinschicken zum Olympischen Fußballturnier. Natürlich kommt reflexartig von einigen Verantwortlichen, ja, das wäre ja auch noch schöner. Die spielen alles Mögliche und dann, wenn es darum geht, wenn wir sie brauchen, die wir sie bezahlen, dann sind sie alle und kaputt.
Ja,
ich verstehe das bis zu einem gewissen Punkt, aber das beschreibt auch übrigens ganz genau, wo der Hase langläuft. Und das ist dann eben so, man muss sich damit anfreunden, fertig, Ende, aus die Maus. Aber ich bin da ganz bei dir. Mir geht das auf den Sack. Weißt du, ganz kurz.
Genau, das meinte ich auch nicht wertend. Im Sinne, das ist genau das, was du sagst. Die Absage ist ja verständlich. Man sagt, Leute, die sind durch diese Corona-Saison so alle so überspielt. Ich meinte nur, bei mir hat sich das diese Haltung der Bundesliga gegenüber dem, wir können es nicht machen, wir müssen unsere Spieler hier behalten, die sind überspielt. Das hat sich bei mir halt so krass übertragen, dass ich gemerkt habe, dadurch war dieses Turnier aus deutscher Sicht für mich so entwertet, dass es mich nicht gepackt hat.
Wobei man
hat.
Eben sagen muss, da ist ja keine Nation mit ihrer A-Nationalmannschaft, das ist ja qua Reglement schon gar nicht möglich. Also man muss da, mir sind so ganz andere Dinge schon wieder durch den Kopf gegangen, dass es tatsächlich, es werden Freundschaftsspiele, mittlerweile sogar auf großen Sendern, werden jetzt schon wieder Freundschaftsspiele des FC Bayern München gegen weiß ich nicht wen übertragen. Und Eider daraus, man wundert sich, dass das aber, und das ist dann schon fast wieder, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, kein Sender, keine Fußballer und nichts, für mich schon fast wieder beruhigend. Gott sei Dank interessiert das dann auch keine Sau, weil wir gerade Olympische Spiele haben, wo sich Kanuten, Ruderer, Bogenschützen und sonst was den Arsch
aufreißen. Nicht so viel wie die Olympischen Spiele interessiert, sagen wir mal. Ne? Es interessiert immer noch einige, aber...
Eine Million finde ich für ein Spiel mit Bayern-München-Beteiligung schon fast erstaunlich wenig.
Hast du recht, aber wie viele andere Sportarten würden bei 1 Million Zuschauern sagen...
Absolut, aber es ist ja auch Bayern-München gegen sonst wen. Das ist ja, wir reden ja über ein Testspiel.
Ja.
Das wird ja schon wieder ganz anders sein, wenn es der Saisonauftakt ist. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber genau das ist ja die Problematik. Jetzt könnten wir einen eigenen Podcast machen, das machst du in den nächsten 2 Wochen hoffentlich mit absoluten Sportexperten, wo du solche Dinge mal behandelst. Das erwarte ich übrigens auch von dir, dass solche Dinge mal aufgearbeitet werden. Das ist die Problematik, die Krux des Sports in Deutschland, dass wir so weit sind, dass da grüne Wiese, 22 Leute drauf und ab, wir übertragen es. Und Olympische Spiele, klar werden die jetzt auch heftig übertragen. Hast du die übrigens gesehen? Weltrekord im Damen-Dreisprung?
Ja, habe ich gesehen. Im
Frauen-Dreisprung. Wahnsinn. So, nur, will ich nur sagen, geht gegen nichts und niemanden, bewegt mich aber und nervt mich manchmal.
Jetzt hast du hier wieder, Gott, jetzt bin ich ja völlig aus dem Wasser. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nur noch eins und das wollte ich so bewusst ganz an den Schluss dieses Olympia-Blocks setzen. Haben wahrscheinlich alle mitbekommen, beim Zeitfahren im Straßenradrennen ist dem deutschen Sportdirektor Patrick Muster, ich weiß nicht, alles durchgeknallt irgendwie an Sicherung.
Was hat er gesagt? Holt ihr die Kameltreiber?
Ja, und das waren ein Eritreer und ein Algerier, wenn ich jetzt richtig bin. Bei denen sich auch nicht entschuldigt wurde. Und weißt du, ja genau, du schlägst schon nur die Hände über dem Kopf zusammen. So ging es mir auch. Ich habe dann wirklich überlegt.
Ich verstehe nicht, wie das, pass auf, ganz kurz. Der Punkt ist, und dann darfst du alles dazu sagen, ich verstehe gar nicht, weißt du, wir müssen gar nicht neue Zeiten, andere Zeiten als vor 30 Jahren. Ich verstehe nicht, wie man so etwas durch die Gegend brüllen kann. Da musst du nicht Sportdirektor im Bund Deutscher Radfahrer sein oder sowas. Ich verstehe es nicht, was für ein Gedankengut da zugrunde liegt. Weil das geht weit darüber hinaus. Du bist gleich dran, Schmizo. Ob einer mal im Eifer des Gefechts von einem Zigeunerschnitzel spricht, können wir wieder lange diskutieren. Aber der sagt, hol dir die Kameltreiber.
Ist irre, oder?
What the fuck ist...
So, und das ist genau das, da habe ich so lange drüber gebrütet. Warum ist das passiert? Und ich bin im Eifer des Gefechts. Und dann frage ich mich, glaube ich, genau wie dir es gerade geht. Das gibt's doch nicht. Wie tief ist das denn in dessen Sprachgebrauch verankert? Dass im Eifer des Gefechts benutzt du ja nicht irgendein Wort, was du noch nie sonst Schmizo, benutzt
du weißt, ich bin immer ein Freund der offenen Diskussion. Kameltreiber ist auch für einen Menschen, der schon Mitte 50 ist wie mich, habe ich immer schon als Beschimpfung verstanden.
Ja.
So, und für mich war, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe früher auch auf dem Sportplatz Dinge gesagt, die würde ich heute nicht mehr sagen, weil wir uns Gott sei Dank entwickelt haben.
Ja.
Aber Punkt eins, das fand ich schon immer eine total erniedrigende, beleidigende Aussage und ich wäre nie, um mich geht's gar nicht, aber ich glaube, die meisten Menschen wären nie auf die Idee gekommen, sowas zu sagen. Aber jetzt lebt ja auch der Moster noch, wie wir alle, im Jahr 2021. Ja. Das heißt, er müsste ja eigentlich schon längst sensibilisiert sein. Wie kann das sein?
Ja. Weißt du, so, das ist genau das. Wie kann das im Sprachgebrauch sein? Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich zu keiner Antwort komme, weil ich eben nicht unterstellen will, dass wirklich das ein Wort ist, was der regulär da drin hat, weil das wäre so erschreckend. Das einzige andere, ich habe da wirklich drüber gebrütet, weil ich denke, wie ist das zu
oder
erklären?
Es gibt Menschen, die sagen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich jemanden beleidige.
Ja, aber dann schon willkommen in 2021 eben. Ist, ja. So, und das andere ist, und da bin ich schnell zu dem Gedanken gekommen, dass ich das wieder verwerfen kann. Das Einzige, weißt du, ich habe mir nur gedacht, und das finde ich ganz schrecklich, wenn das ernsthaft zur Motivation dienen sollte, im Sinne von, weißt du, so, jeder hatte doch früher in der Sportart, weißt du, wenn du irgendwelche Gegner häufiger getroffen hattest, hast du doch, keine Ahnung, hier, der kleine Blonde oder der große Kräftige, der geht mir immer auf den Sack, der spielt immer leicht unfair, gegen den will ich am ungernsten verlieren. So. Solche Leute hatte doch jeder.
Du hast auch mal gesagt, der Pisser, der Wichser, das hat es übrigens alles gegeben.
So, und
im Sport hat es das gegeben, macht es nicht besser, aber hat es gegeben. Oder gibt es auch heute noch.
Heißt das jetzt, der Moster dachte vielleicht in dem Moment, wenn er, gegen den Eritreer und den Algerier will der erst recht nicht verlieren. So, und wenn ich ihm das jetzt zurufe, kitzel ich nochmal extra was aus ihm raus. Boah. Das ist die einzige, die wäre für mich noch schrecklicher, ist die einzige andere Erklärung, auf die ich gekommen bin.
Also so nach dem Motto, wie die sind vor dir, ist übrigens aber auch nicht besonders ehrenhaft.
Nein, das wäre ja grauenhaft, weil das wäre ja dann Rassismus in Reinform. Das wäre ja gut, gegen den Italiener und den Slowenen kannst du schon verlieren, aber doch bitte nicht gegen die. Das wäre ja absolut grauenhaft. Das ist das Einzige, worauf ich noch...
Meine Reaktion war, dass ich kann das nicht glauben. Ich kann das wirklich nicht glauben.
Dass das Wort da gefallen ist, ne?
Also hab erst gedacht, vielleicht war das irgendwas Missverständliches. Dann habe ich gehört, dass er auch gesagt hat, das hat er gerufen. Ich fand auch die erste Entschuldigung, die kam nicht so. Erstmal, man bittet ja um Entschuldigung. Das kam alles nicht so rüber. Und dann habe ich übrigens auch relativ schnell gehört, bei den Teams und vor allem bei den jeweiligen Sportlern hat sich niemand entschuldigt.
Das finde ich auch. Habe ich gestern bei Jens Weinreich auf Twitter gelesen. Ja. Der hat den einen angeschrieben, ich glaube den Algerier, den es getroffen hat. Und der hat gesagt, ich habe bis jetzt nichts gehört. Und ehrlich gesagt, jetzt interessiert es mich auch nicht mehr. Weil jetzt käme keine ehrliche Entschuldigung, sondern aus politischem Druck raus und sozusagen.
Das ist
doch Wahnsinn. Scheiße. Das ist doch das Erste, was passieren muss. Ja. Bevor du dich irgendwie erklärst, muss das erste Wort an die beiden gehen.
Ja.
So.
Ja, das verstehe
und dann können die entscheiden, wie sie mit dieser Entschuldigung umgehen.
Du bittest sie um Entschuldigung. Ja. Wenn die sagen, okay, dann ist es immer noch scheiße, aber dann hast du den wichtigsten Schritt getan.
So, genau.
Und da übrigens, es werden einige jetzt vielleicht überrascht sein, ich meine, wir sind ja auch schon die abstrusesten Dinge unterstellt worden, aber da bin ich zum Beispiel so, das ist für mich, da ist so klar eine Grenze überschritten. Ja. Ja. Ich habe dir das ja schon mal gesagt, ich sage hier was Gefährliches jetzt einmal, können sich ein paar Lauscher aufregen. Weißt du, ich habe früher im Sport in den 80er Jahren, wenn mir einer total auf den Sack gegangen ist, ich bekenne mich dazu, dass ich früher mal gesagt habe, weißt du, dann habe ich dem einen zurückgegeben, dann hat er die Doppelrolle gemacht, die Neymar-Rolle, ja, und hat sich fallen lassen und umgefallen und der Schiri ist drauf reingefallen und hat mir noch einen Foul gegeben. Dann habe ich mich übrigens umgedreht, Schmizo, ich sage jetzt hier was, habe gesagt, steh auf, du Schwuchtel. Das habe ich gemacht. Pass auf, Schmizo.
Aber du weißt zum Glück...
Jetzt pass auf,
ja.
Ich schwöre dir, das würde mir heute niemals mehr passieren.
Ja, ja.
Und ich habe noch nie etwas gegen Homosexuelle gehabt, in meinem Leben nicht. Aber weißt du, was das war? Ich kann dir das sogar erklären. Ich habe dann gedacht, die sind etwas weicher als die hormongedröhnten Männer. So, heute würde ich sagen, hey, das ist eine Beleidigung. In dem Moment ist es das als Beleidigung, nein, das... Ich habe das als Beleidigung gemeint, weil ich mich über den aufgeregt habe.
Ja.
Und in dem Moment ist das Thema durch. Und da bin ich, Achtung, Schmizo, schreib das auf. an der Stelle bin ich froh, dass wir heute Menschen haben, die sagen, hey, sag mal, denk mal drüber nach.
Ja.
Und deshalb finde ich, darf sowas heute nicht mehr passieren.
Genau. Aber ist ja leider, du beschreibst ja nur was, da kann dir jetzt, wird dir keiner auch keiner einen Schuck
draus sehen, weil es
leider
übrigens
in den 70ern, 80ern so, war es halt leider normal.
Und aber das war nicht besser.
Sein. Ja, es war damals schon scheiße, aber inzwischen wissen wir zum Glück, dass es scheiße, also bis auf ein paar ganz Trottelige, aber die allermeisten haben das ja verstanden. Ja. So, und das ist, aber ist interessant, hätte ich jetzt nicht gewusst, ob du sagst, wobei eigentlich ist klar, also dass man, ja ich weiß nicht, dass man Kamel, es gab ja dann auch schon die Idioten, die dann in Social Media schreiben, wieso ist so ein ehrenhafter Beruf?
Nein, aber nein, pass auf,
Kamel
ja genau, also, und deshalb ruft der, willst du auch einen ehrenhaften, nein, das ist alles Quatsch. Ach. Ich sag tatsächlich, dass ich, als ich das gehört habe, da haben Lisa und ich haben das zusammen mitbekommen und haben uns angeguckt, nicht dein Ernst.
Ja.
Das hat er nicht wirklich gerufen.
Ja, ja,
so, das war unser beider. Also ich, bevor jetzt das einer, was Schmizo gerade gesagt hat, bevor das da draußen jemand falsch versteht, Schmizo und ich sind uns nicht immer ganz einig, was man wie interpretiert und was man daraus machen muss. Wir sind uns aber bei den...
Genau, aber da geht es nicht um solche Worte. Genau. Da geht es um ganz andere. Genau. Da geht es nicht um Kameltreiber. Genau. Da sind wir uns eher...
Also ich war auch fassungslos und finde auch, dass...
Sie haben ihn ja auch abgezogen dann und... aber es aber ist auch noch nicht...
Verspätung.
Ja, es war jetzt nicht genau, es war nicht ad hoc, zwei Stunden später, sondern es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, einmal über Nacht, dann hat Alfons Hörmann, der DOSB-Chef, das bekannt gegeben. Und die Zukunft ist ja noch unklar. Und da, keine Ahnung, gut, da können wir auch nichts. Wie gesagt, ich wundere mich halt, weißt du, ich habe so lange nach einer Erklärung gesucht, warum ich überhaupt auf dieses abstruse Heißmachen im Sinne von gegen die willst du doch nicht verlieren, weil ich habe mir... Ich möchte nicht glauben, dass dieser Mensch dieses Wort in seinem normalen Wortschatz hat.
Es wird ja interessant. Jetzt, wo du das sagst, jetzt, oh Gott, jetzt machen wir wieder eine spannende Diskussion auf. Was wäre, das fände ich nämlich okay, wenn der rufen würde, da ist einer aus Eritrea und einer aus Algerien vor dir, jetzt denk mal nach, Junge.
Ja, ja, im
Dann
Sinne
würde ich
von
übrigens sagen, der meint damit, der hat ganz andere Grundvoraussetzungen, trainingsmäßig, finanzieller Natur, vorbereitungstechnisch. Das heißt, diese Jungs musst du schlagen, nicht weil sie generell weniger wert sind oder schlechter sind, sondern weil sie unter viel schlechteren Bedingungen arbeiten. Ja.
Also so, genau, so wie wir eben sagen, wenn wir im Handball gegen Dänemark verlieren, sagen wir scheiße, doof, aber wenn wir gegen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, die Kapverden verlieren, dann sagen wir, ja nee, das geht nicht.
Und das ist übrigens nicht rassistisch,
das hat, sondern... Nein, das hat ja nichts mit Nationalismus, sondern das hat damit zu tun, bei Olympia, es ist ja, oder... Sagen wir es so, bei Olympia sind es eben Länder gegen Länder. Du würdest ja quasi sagen, wenn du sagst, ey, die Hobbyfahrer fahren hier gerade vor dir. Die fahren eigentlich nicht auf deinem Level. Die musst du dir schnappen.
Wieso? Du sagst doch auch, um das mal ganz deutlich zu machen, wie ich das auch meine und du wahrscheinlich auch, wenn der FC Bayern in der Champions League gegen den FC Porto mal unentschieden spielt, dann ist das schon nicht dolle, aber das, dann sagt man, okay, kann passieren. Gegen Boavista Porto wirst du sagen... Leute, das ist Boavista Porto, ja, das ist nicht der FC
zusammen.
Porto.
Genau, genau. Und so sind die.
Und so ist
also,
es gemeint.
Es sei denn, wir haben jetzt irgendwas verpasst und es gibt eine herausragende Fahrradschule in Algerien, aber davon habe ich noch nie gehört.
Aber Kameltreiber.
Ja, es ist.
Das ist gut.
Also ich bin halt gespannt auf den zukünftigen Verlauf. Da maße ich mir auch kein Urteil an, aber es muss schon verdammt gute Gründe geben, um zu sagen, der Patrick Moster, Leute, wir kennen den, der macht dies, das. Aus den Gründen ist das ein absolut einmaliger Ausritt. Ich bin da sehr gespannt, aber dann...
Da werden viele Köpfe rauchen jetzt, wie man das verkauft. Und die Frage ist ja eben...
Also und ja auch, ob es, weil vielleicht geht es ja auch nicht weiter.
Genau, das ist genau ja die nicht, Frage, wie zu welchem Schluss sie kommen. Aber ja, da hast du jetzt echt nochmal in so ein Wespennest gestochen. Jetzt. Aber das hat mich auch komplett... da habe ich wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein. Wollen wir noch, wie lange sind wir?
Ja, wir können gleich noch das andere Wespennest...
Wie lange sind wir?
Wir sind eine gute Stunde 20. Ja. Wir können langsam zum Schluss kommen. David Alaba hat zu relativ guten Konditionen, wie man inzwischen weiß, bei Real Madrid.
115 Millionen 5 Jahre und dann Handgeld hier, Handgeld da.
17
Papa
Millionen
Berater.
Wohl, laut der Spiegel hat das alles. 17 Millionen Handgeld, 6 Millionen an den Vater, weil der Berater der Alaba-Seite ist. 5 Millionen an Pini Zahavi, weil der Berater von Real Madrid in diesem Konstrukt ist.
Ist das wirklich so? Ich kann das gar nicht
glauben. Ja, das ist so. Also warum, das fragen sich ja vielleicht einige, warum denn zwei Berater? Ja. Pini Sahavi war offiziell der Berater von Real Madrid.
Das ist ja alles geisteskrank. Und man kann sich immer weniger erklären, warum Real Madrid finanzielle Probleme hat. Weil wenn die so wenig bezahlen, ist doch, da verstehe ich gar nicht.
Geil, da gibt's, also man muss ja auch sagen, die haben sich in einigen Bereichen finanziell konsolidiert und werden wohl 700, 800 Millionen Umsatz die nächsten Jahre machen. Die können das schon erwirtschaften. Aber was mir da so auf den Sack geht, so weil viele Real-Jünger dann gleich kommen und einen für dumm verkaufen. Leute, ja, ich weiß auch, dass vor allem ihr Stadionumbau gerade sehr teuer ist. Und ich weiß, dass die sich einen Alaba leisten können, weil Real Madrid die teuerste Fußballsportmarke der Welt ist. Ich glaube sogar, sind die nicht sogar vor den Cowboys der wertvollste Verein Welt? Nee. Bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, die erwirtschaften wahnsinnig viel Geld. Ich weiß, dass die sich das leisten können. Es ist trotzdem die Frage, warum musste man vor Jahren mal ein Trainingsgelände für 1 Euro verkaufen? Lauter solche es gibt unendlich viele Beispiele, wo man bei Real Madrid, und es steht ja immer noch, auch wenn das offensichtlich eher Geschwätz ist, aber Señor Perez sagt ja immer noch, wir brauchen diese Super League, weil sonst gehen wir finanziell bankrott. So ist es bei Real sehr wahrscheinlich nicht. Im Gegensatz zu bei Barcelona sieht es wohl wirklich trüber aus. Mal sehen, wie die das geregelt kriegen. Aber an solchen Worten musst du dich halt messen lassen. Ja. So. Und im gleichen Jahr diese Kohle an Alaba rauszuhauen, auch wenn sie das Geld inzwischen wohl haben. Es gab ja auch Zeiten,
wo das anders war. Mir geht es nur noch auf die Nerven, was da passiert.
Es ist...
Ich habe da auch, ganz ehrlich, ich verliere da auch den Spaß dran. Da wird es immer wieder mal auch ein Champions-League-Spiel geben, da sitze ich gebannt davor und sage, boah, geil. Aber das Grundkonstrukt, die Grundproblematik im Fußball entzieht mir den Spaß an dieser Sportart, nur als Beobachter. Wenn ich am kommenden Freitag in der Konferenz sitze und Bremer SV gegen Bayern München mache und der Bremer SV geht 1-0 in Führung, dann werde ich es wieder... zelebrieren und feiern. Und
dann sagst du, da hat wohl David Alaba in der Deckung
gefehlt. So, aber nein, das ist einfach, nie falsch verstehen da draußen. Das ist eine Passion von mir und von Schmiso auch. Aber man muss auch bitte die Augen ein bisschen offen halten. Und das gilt ja jetzt für dich nicht. Du bist Anfang 30, ich bin Mitte 50. Bei mir wird das immer wieder dazu führen, dass ich darüber nachdenke, ist das noch so meine Welt? Und wenn man das nicht mehr sagen darf, es geht ja übrigens nicht nur mir so, es geht ja teilweise übrigens Beteiligten in der Branche so, ob es Spieler, Trainer, Funktionäre sind. Es gibt aber nur eine deutliche Mehrheit, die sehen das ganz anders. Die machen nämlich raff, 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 raff. Ja. Ja, das ist das Problem. So. Da sind wir doch schon beim Thema, wer macht was. Ich bin am Freitag in der
Eine Sache müssen wir schon noch. Wir müssen einmal
Wie lange willst du denn wieder machen?
Nein, ich will noch ganz kurz in die NBA gucken, weil da sind zwei krasse Sachen passiert. Franz Wagner, der an Bruder 8. von Moritz Wagner, ist an 8 gepickt worden von den Orlando Magic. Das ist...
ist nicht da auch zuletzt...
ist ja noch Mo ein Lottery-Pick, wenn ich
aber richtig Aber ist nicht bin, da ne? auch Mo Wagner zuletzt gewesen? Wären die theoretisch jetzt beide in Orlando unter Vertrag?
Ich glaube schon.
Also oder ist der Free Agent jetzt der Mo Wagner?
Jetzt fragst du mich wieder. Ich bin davon ausgegangen, dass sie jetzt...
Aber Franz ist der ursprünglich höchste männliche Draftpick, ich glaube, neben oder nach Detlef Schrimpf. Dirk war ja, glaube ich, an 9, ne, und ist dann mit einem Nummer 5, 6, 7 getauscht worden. Sowas merke ich mir nie. Aber Franz Wagner an 8.
Aber ich glaube, der ist, zumindest den Rekord... Also, er ist jetzt Rekord... Pick, der Franz Wagner. Oder ich glaube, bei 8 geht ja auch die Lottery los, ne? Also ist ein deutscher Lottery-Pick. Ist schon, also, oder geht sie zu Ende? 1 bis 8. Jetzt sind wir schon, also wie oft wir heute am, du guckst kurz bei Nowitzki.
Ich gucke NBA, deutsche NBA-Draft-Picks. Mal gucken, vielleicht, obwohl das ist wahrscheinlich schon, wir sind in Deutschland, da wird das wahrscheinlich.
Detlef Schrempf war auch 8er Pick, siehste? Genau wie du es gesagt hast.
Und ich glaube, Dirk war 9. Ich glaube wirklich, Dirk war 9 ursprünglich und ist dann getauscht worden. Irgendwie sowas war das. Nowitzki.
Kein Wunder, dass er nicht in unseren Podcast kommt, wenn wir nicht mal so ein Zeug wissen. 9. Pick.
So, Milwaukee Bucks. Aber ich bin eine Maschine.
Eine absolute Maschine. Also, Rekord eingestellt. Franz Wagner jetzt zusammen mit Dee Schrempf, der höchstgepickte Deutsche aller Zeiten. Und es hat einen... Das diskutieren wir jetzt nicht mehr aus, aber es ist natürlich...
Was kommt jetzt?
Hast du nicht mitbekommen, was die Lakers gemacht haben?
Russell Westbrook.
Die, die Lakers geben Kentavious Caldwell-Pope, ihren Mitch Schröder,
Kyle Kuzma,
zusammen den ersten Guard, Kyle Kuzma, ihren Sixth Man, den wichtigsten Bankscorer, und Montrezl Harrell, den Wühler unterm Korb, ab. Und schnüren ein Paket, holen sich Russell Westbrook. Und jetzt ist die größte Aufgabe, wirklich endlich bei der NBA durchzudrücken, dass man mit zwei Bällen spielen darf, damit der LeBron einen hat und der Rest.
Das geht noch über die Brooklyn Nets hinaus, meiner Meinung nach, weil Westbrook, der sicherlich athletischste Guard, den die NBA je gesehen hat, aber das sehen wir nur, wie athletisch der ist, weil der aber
auch... Ich könnte auch sagen, der kleinste Power Forward aller Zeiten.
LeBron James, der, klar, der ist jetzt älter und der muss auch nicht immer selbst machen. Davis dazu. Also das.
Ja, aber eigentlich brauchen die Lakers doch, das hat man ja schon gesehen, sie bräuchten eigentlich, wenn man es mit Dennis Schröder, der bisherige erste Point Guard, sie bräuchten eigentlich einen Point Guard mit besonders großen Playmaking-Skills und einen Shooter im besten Fall noch. So, genau. Ja gut, so einen Chris Paul hätten sie, glaube ich, auch genommen. Aber also das Konter, du hast dir jetzt einfach noch unfassbar viel mehr individuelle Qualität eingekauft. Ja. Aber ich bin sehr interessiert.
Und also was passiert mit Dennis Schröder?
Wird das brutal. Ja, der ist damit, den werden sie nicht zurückholen.
So, weil der will also ja auch das, ordentlich Kohle
haben. Ja, genau.
84 Millionen hat er abgelehnt. So, das ist sehr spannend, und wie es für ihn weitergeht. Der wird unterkommen in der NBA, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren.
Ja, genau. Ja. Das ist nur die Frage, wo. Ja. Also wo ist ja, und wie. Oft ist ja dann so, du kannst für sehr großes Geld dann wo unterschreiben, wo du aber vielleicht um Platz. Ja. Einen niedrigen Playoff-Platz mitspielst.
Was ich geil fände, ich weiß nicht, ob er so tickt, was ich geil fände und wo ich dann vielleicht sogar sagen würde, wenn er da dann die große Nummer hinkriegt, New York, die Knicks, zu den New York Knicks, Dennis Schröder bei den New York Knicks als Point Guard und plötzlich geht bei den Knicks wieder was, weil das ist eine Story, überleg dir das mal. New York, die seit Jahrzehnten...
Ja, aber Buschi, möchte man sich die Last aufbürden, zu sagen, ich mache die Knicks, den... ehemals stolzen Großen, die haben ja immer noch einen riesen Markt und Potenzial.
Aber dann bist du wirklich, wenn du das schaffst.
Aber das schafft keiner.
Okay.
Sorry, dieser
dann, wenn Dennis Schröder oder jemand, der ihm nahesteht, diesen Podcast hört, dann ruft den Schmiso an, dann hat er vielleicht zwei, drei andere Ideen.
Ja, du bist ein Vogel. Naja, und
ich
dann
weiß es nicht.
Noch eine ganz wichtige Nachricht. Der beste Quarterback, ich sage nicht der erfolgreichste, aber der beste Quarterback der NFL spielt weiterhin bei den Green Bay Packers.
Aber hast du, Aaron Rodgers hast du verlängert. Die Auszüge aus der Pressekonferenz gesehen, wo er erklärt hat, warum es zu diesen Problemen kam, dass er deutlich.
Im weitesten, ihr wisst nicht, wie man mit verdienten Spielern umgeht. Genau. So als Quintessenz.
Sehr deutlich. Ne? Und das ist schon, du verlängerst dann doch noch und erklärst den Leuten, dass sich alle Green Bay Fans und die Organisation eigentlich ganz extrem bei dir bedanken müssen, weil eigentlich hättest du sagen müssen, ich mache nicht weiter.
Das ist schon komisch. Die scheinen, also das Management dort, egal. Da ufern wir jetzt wirklich aus. Das Geile
pass auf,
ist,
wir mögen Rodgers, wir lieben ihn und seine Spielweise. Rodgers, ja. Und pass auf, und vielleicht, das habe ich auch schon mal gehört, das hat mir, ich glaube, Kasim hat mir das mal erzählt, oder Björn, ich weiß es nicht. Er gilt auch als extrem schwieriger Charakter tatsächlich.
Ja.
Und so wirkt er ja auf uns, so eine PK. Wir sagen, yes, endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Wir wissen es ja am Ende nicht.
Ja, also bin ich mir ziemlich sicher. Also deswegen der hat ja jetzt auch schon ein paar Headcoaches verschleißt, sage ich jetzt mal.
Aber war geil und es ist für die NFL geil, weil ich sag dir eins, Schmiso, Aaron Rodgers in einem anderen Team als Green Bay Packers fände ich doof. So, habe ich übrigens bei Tom Brady und den Patriots auch gesagt. Und dann wird er Champion mit den Buccaneers.
Ich bin so gespannt, wo der dann in drei, vier Jahren mit 47 hingeht, ob der dann, welches dritte Team er dann zum Super Bowl Champion
hat. Wahnsinn.
Das wird er dann auch nicht machen. Eins noch, eine Randnotiz.
Wie oft hast du jetzt schon gesagt, eins noch?
Eine Randnotiz zu dem Wechsel. Es sieht wohl ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon durch ist. Hatte ich am Wochenende keine Zeit. Es sah sehr gut aus, dass auch Randall Cobb, der ehemalige Lieblingsreceiver von Rodgers, dahin zurückgeht. Das wäre für mich natürlich sehr schön. Denn meine Run-NFL-Karriere begann in meinem Bewerbungsvideo mit einem Touchdown-Pass gegen die Chicago Bears in die Playoffs rein, am letzten Spieltag der Regular Season. Aaron Rodgers auf Randall Cobb. Das musste ich noch loswerden.
Okay, so, was machst du am Wochenende?
Gar nichts. Ach doch, nächstes. Oh Moment, sorry, jetzt habe ich ein Wochenende falsch.
Wir sind jetzt, wir nehmen am Sonntag auf und nächste Woche ist wieder ein Wochenende.
Ich mache zweimal Pokal.
Ach, was denn?
Aber fang du am Freitag an. Du machst Bremen gegen Bayern.
Bremer also nicht SV gegen die Bayern. Das ist am nächsten Morgen.
Was ist das? Oberliga, fünfte Liga oder was?
Ja, das ist, ich glaube, die heißt sogar Bremenliga, heißt die, glaube ich, in der Stadtliga oder so.
Okay.
Ist aber, ich glaube, ich habe, bevor du jetzt wieder meckerst, die Intensivvorbereitung auf das Spiel.
Ja, macht ja nichts, aber ein ganz kleiner.
Also Stadtliga, wie so eine Stadtliga ist, aber Niveau, glaube ich, Verbandsliga.
Ja, also ein ganz kleiner. Genau.
Pass auf, und übrigens die haben das Riesenproblem, dass für sie in Corona-Zeiten das eben große Scheiße ist. Wo sollen sie spielen? Wo macht das Sinn? Ein nicht rappelvolles Bremer-Weser-Stadion ist A, kein Heimvorteil mehr, ist B, finanziell eine Katastrophe für diesen Club, weil ja auch Anforderungen mit so einem Heimspiel verbunden sind. Dann wollten sie auf einen der Bremer Trainingsplätze, da wo auch die Amateure, also die zweite, die U23, die zweite Mannschaft spielen. Das ist wohl alles ganz schwierig, weil ihr eigenes Stadion erfüllt nicht die Auflagen des DFB, dass man da Pokal spielen kann. Und sowas tut mir dann schon
das
wieder
ist echt
total
scheiße,
leid.
Ne? Normal gehst du halt ins nächstgrößte Stadion, machst das voll und nimmst zumindest eine Million Euro mit, was für so einen Verein unfassbar ist, was er da an Kabinen.
Aber dann müssen
und
sie es halt jetzt so machen, dann müssen sie halt die Bayern schlagen und müssen dann in der nächsten Runde.
Ja, das sollte ja kein Problem sein. Ja, scheiße, ey.
Ja, das ist ärgerlich. Aber das ist mein einziger Einsatz, denn danach geht es am Samstag früh zu Theo. Und es werden die Füße
vielleicht
hochgelegt.
Vielleicht könnte ja Real Madrid einfach das spenden, was dem Bremer SV da durch die Lappen
geht. Du solltest Florentino Perez mal anrufen. Aber ganz kurz, bevor da jetzt irgendeiner sich wundert, kommt immer wieder an Fragen. Nein, ich bin dann zum Auftakt der Fußball-Bundesliga nicht da.
Hat mir in der Tat schon jemand geschrieben, was du und Buschi seid nicht beide in der Startkonferenz.
Ja, da müssen wir ein bisschen. Ich muss jetzt einfach nach diesem Sommer, der wirklich unfassbar intensiv war. Ich muss
das
jetzt
ist
sonst.
Ist wirklich wichtig, dass du mal runterkommst.
Ja, weil sonst hänge ich da im November oder Dezember und bin völlig platt. Denn da kommen ja eventuell diese Entscheidung werde ich übrigens jetzt exakt in den nächsten zwei Wochen fällen, wie es weitergeht. Da ist ja bei mir gerade so ein bisschen, dass ich nie weiß, was noch kommt.
Hast du gehört, Gretsche? Er macht sich wieder.
Ach so, scheiße.
Er macht sich wieder Gretsche. Interessant.
Nee, ich muss mich ja nirgendwo interessant machen, sondern ach, leck mich doch am Arsch, du Arschgeige. So was machst du am Wochenende?
Ich mache am Samstag 15:30 Uhr, also die große, müsste eine Achterkonferenz sein, Osnabrück gegen das andere Bremen, Werder Bremen.
Okay, ganz interessant.
Finde ich auch spannend. Ja. Werder das erste Mal seit langen Jahren als Zweitligist im Pokal. Ja. Und am Sonntag gleiches Spiel 15:30 Uhr. Türgücü München. Die Pokalgeschichte hat der ein oder andere letztes Jahr vielleicht mitbekommen.
Ja, aber erzähl jetzt dazu nichts mehr groß.
Gegen Union.
Okay. Hast du Hüsterchen?
Böse. Tschüss, liebe Lauscher.
Nee, ich wollte schon noch was ansprechen.
Oh,
ich möchte dich loben an dieser Stelle.
Was?
Naja,
wofür das denn?
Ich musste ja das ganze Wochenende damit verbringen, dafür zu sorgen, dass du nicht abhebst. Aber ich habe mich sehr gefreut über eure, und das meine ich jetzt nicht böse, gerade für Sat.1-Verhältnisse sehr erfolgreiche Show 99. Ihr habt 10,9% Marktanteil. Ihr habt eine gute
1,2
Millionen Zuschauer gehabt. Und hab damit, und bitte nicht falsch verstehen.
Die zweite Staffel klar gemacht.
Genau, und für Sat.1 ist das am Samstagabend mittlerweile tatsächlich wirklich im Unterhaltungssegment eine richtig gute Geschichte. Du hast das mit der Johanna Klum zusammen gemacht. Und viele Fernsehsender knapsen, machen und tun und gucken gerade, was für Formate funktionieren im linearen Fernsehen überhaupt noch. Und ihr macht da 1,2 Millionen Zuschauer, 10,9 in der Zielgruppe. Das ist immer das Wichtigste im Fernsehen. Chapeau, und es freut mich sehr für dich.
Danke, das hatte ich ehrlich jetzt schon wieder völlig. Ich wollte dazu auch nochmal, gut, dass du es mir sagst. Jetzt war am Wochenende so viel los. Ja. Aber Talk lief ja auch gut.
Ebenfalls am Freitag.
Wir leben in wer hätte das gedacht?
Wir also können
koexistieren.
1,8 und 13,4% oder so. Ich finde das auch okay. Ich habe dir geschrieben.
Ja,
unter 2 Millionen ist Testbildniveau. Ich bin unglücklich.
Also, das ist wirklich.
Ja, ist halt RTL.
Das muss ich jetzt wieder rausschneiden, weil wenn das jemand in der habt ihr gehört, was der Buschmann in sagt? Unter 2 Millionen.
Nein, pass auf. Und ich sag
du
dir
verwöhnter
was,
Lackel mit deinen 3,5 Millionen bei Ninja Warrior im Herbst. Hey, das ist natürlich eine Frechheit.
Hallo, ich bin da total glücklich drüber, weil ich bekomme, und ich glaube, Jan auch und Laura wahrscheinlich auch, wir bekommen so viel positive Nachrichten, weil diese Hundeshow einfach süß ist, niemandem wehtut. Alle Hundeliebhaber übrigens, bis auf einen, auch sagen, boah, geil, man sieht, wie viel Spaß die Hunde haben.
Doch den,
ja? Und das ist schon richtig geil.
Ich muss dir auch sagen, ich freue mich, also jetzt am Freitag wollte ich natürlich unser, weil ich das ja auch es nicht gesehen hatte. Ich wollte nicht mich sehen oder so, sondern ich habe ja auch die fertig geschnittene Sendung noch nie gesehen. Deswegen, aber ich sage dir auch, ich freue mich schon drauf.
Ja.
Ich werde
ja, ist ja auch
nächsten
ein ganz
Freitag wieder Top Dog.
Ich mache mir ja selbst Konkurrenz mit der Konferenz am Freitag bei Sky und es läuft Top Dog auf RTL. Aber soll ich dir was sagen? Das ist komplett unterschiedliches
Publikum. Um 20.30 Uhr.
Wir haben am Freitag, die Spiele sind, glaube ich, um 20.45 Uhr.
Ich dachte jetzt, ich hatte an die Zweitliga-Anschlusszeit. Ja.
Deshalb habe ich doch gesagt, es macht keinen Sinn, dass ich noch spät Freitagabend versuche, mit dir den nächsten Podcast zu machen, weil wir fliegen früh am Samstag dann mit der ganzen Truppe in den Urlaub.
Ich werde einen mehr des adäquaten
Ersatz. Hast du denn schon jemanden, der dann nächste Woche dabei ist?
Ich
kannst du das schon verraten? Noch nicht, oder?
Ich habe noch niemanden fest.
Okay, und für in zwei Wochen?
Da habe ich schon jemanden.
Muss ich Angst haben?
Ja, oder? Weil der könnte dich auch dauerhaft ersetzen, okay, wenn er es gut macht.
Gut.
Und der wird es gut machen.
Okay. Also deshalb
ein absoluter Sportfachmann.
Deshalb verabschiede ich mich jetzt für längere Zeit, liebe Lauscher. Ich muss ein bisschen auftanken. Aber die Quatschbacke Schmieso ist ganz normal nächste Woche mit einer besonderen Ausgabe des Lauschangriff wieder für euch da.
Gast wird noch bekannt gegeben. Tschüssi.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals. War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauschangriff, Lauschangriff. Inhalt.